Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhe.
Achtung! In dieser Podcast-Episode werden Inhalte einer Präsentation besprochen, die von dem Unternehmen Tekis sehr wahrscheinlich dazu verwendet wurde, um die Unterschiede zwischen Maklern und Vertretern darzustellen. Diese Präsentation beinhaltet mitunter Aussagen und Behauptungen, die nach unserer Auffassung an vielen Stellen irreführend sind. Um sicherzustellen, dass die Inhalte korrekt wiedergegeben werden, lesen wir die Inhalte aus der Präsentation Wort für Wort vor und diskutieren deren Bedeutung mit einem Anwalt. Damit ihr als Zuhörer nachvollziehen könnt, dass wir wirklich nur aus der Präsentation vorlesen und weder Dinge hinzufügen noch weglassen, könnt ihr euch die Teile der Präsentation, die wir in der Podcast-Episode diskutieren werden, in den Shownotes runterladen und die Folien der Präsentation, die wir besprechen, parallel mitlesen. Aus rechtlichen Gründen haben wir alle Marken, Logos, Namen und Gesichter, die in der Originalpräsentation enthalten sind, zensiert. Viel Spaß beim Zuhören! Einen wunderschönen guten Morgen, sehr geschätzte Freunde des gepflegten Strukturvertriebs und natürlich sehr verehrte Makler. Wir haben heute eine Special-Podcast-Episode am Start, weil wir haben nämlich richtig heißen Shit in die Hände bekommen. Bevor ich euch sage, was heute passieren wird, möchte ich euch die beiden Gäste unseres Podcasts heute vorstellen. Zum einen haben wir heute Daniel Berger mit am Start. Er ist Fachanwalt für Bank- und Kapitalrecht, für Wettbewerbsrecht und ein Partner der auf Versicherungs- und Vertriebsrecht spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei Norman Wirth aus Berlin. Er wird uns heute fachlich zur Seite stehen und einfach mal ein bisschen darüber berichten, ob die Dinge, über die wir heute sprechen, so stimmen oder nicht oder inwieweit sie stimmen. Und wir haben Herrn Samuel Leppert mit am Start, ehemaliger Repräsentanzleiter des Strukturvertriebes Tekis Finanzdienstleistungen AG, der sich im Laufe der jüngsten Vergangenheit dazu entschieden hat, selbst Versicherungsmakler zu werden. Und ihn haben wir nicht ohne Grund eingeladen, denn wir haben eine Präsentation über die Unterschiede zwischen Makler, Vertreter, Strukturvertriebler von der Tekis Finanzdienstleistungen höchstpersönlich in die Hände bekommen. Diese Präsentation haben wir uns alle gemeinsam angeschaut und haben über den einen oder anderen Fakt, der da drauf steht, geschmunzelt. Über den einen oder anderen Fakt, der da drauf steht, haben wir uns geärgert. Und deshalb haben wir beschlossen, wir gehen diese Präsentation jetzt einfach mal Folie für Folie durch und diskutieren einerseits mit einem fachkundigen Rechtsanwalt und einerseits mit einem ehemaligen Insider darüber, was denn so auf diesen Folien steht, warum das da drauf steht und welche Bedeutung das denn tatsächlich hat. Bevor wir damit starten, erstmal herzlich willkommen, Daniel Berger und Samuel Leppert.
Vielen Dank, Dankeschön. Hallo.
Einen schönen guten Tag in die Runde. Hallo.
Leute, ich freue mich richtig, euch mit an Bord zu haben, weil so eine Podcast-Episode wie heute hatten wir noch nie. Also wir haben ja wirklich Original-Textausschnitte, die, naja, unwiderlegbar so sind, dass sie dort irgendwo gehalten wurden. Das sind Screenshots aus einer Präsentation, die uns anonym zugespielt wurden. Und ich will gar nicht lange drum herum erzählen, wie das Ganze zustande gekommen ist, warum es zustande gekommen ist, sondern ich würde gerne mit der Tür ins Haus fallen und direkt einfach mal die erste Folie öffnen und da einfach mal an dich, Daniel, direkt die erste Frage stellen. Damit die Zuhörer hier sich das Ganze besser vorstellen können, werde ich die Folien einfach erstmal Stück für Stück durchlesen und dann besprechen wir die passenden Passagen dazu. Einverstanden?
Einverstanden.
Super Sache. Also die erste Folie, die wir haben, die beginnt mit der Überschrift Haftung des Maklers gegenüber dem Kunden. Und der erste Absatz lautet wie folgt. Der Makler haftet grundsätzlich dem Versicherungsnehmer gegenüber persönlich für sein eigenes Fehlverhalten. Eine Haftung des Versicherungsunternehmens für das Verhalten des Maklers besteht in der Regel nicht. Im Konfliktfall muss der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung des Maklers beweisen. Der Versicherungsmakler trägt dagegen die Beweislast dafür, dass er die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat. Vergleich § 278 BGB. Und dann steht da noch, bei Fehlern des Maklers muss sich der Kunde an den Makler halten und seinen Versicherungsschutz von dort einklagen. Wenn ein Maklerauftrag vermittelt wurde, zum Beispiel Vollmaklerauftrag im Sachbereich, muss man die Eindeckung der Verträge sicherstellen. Daniel, wenn ich diese Folie lese, habe ich gleich mehrere Fragen an dich. Fangen wir einfach mal mit dem ersten Absatz an. Eine Haftung des Versicherungsunternehmens für das Verhalten des Maklers besteht in der Regel nicht und im Konfliktfall muss der Versicherungsnehmer die Pflichtverletzung des Maklers beweisen. Wie schaut denn da die Rechtsprechung aus und wie schaut es in der Praxis, in der Realität aus? Was sind so deine Gedanken dazu, wenn du diese Folie jetzt gerade siehst und diesen Absatz liest?
Naja, also auf den ersten Blick oder für sich gesehen sind diese Aussagen richtig, rechtlich zutreffend. Allerdings, und das ergibt sich dann auch aus den weiteren Folien, soll ja die Haftung des Versicherungsmaklers der des Versicherungsvertreters gegenübergestellt werden. Und was verschwiegen wird in der Folie oder was da nicht daraus hervorgeht, ist, dass diese Grundsätze mit einer Ausnahme genauso für den Versicherungsvertreter gelten. Also der Versicherungsvertreter haftet für ein Fehlverhalten genauso gegenüber dem Kunden wie der Versicherungsmakler. Der einzige Unterschied ist, dass das Versicherungsunternehmen, anders als beim Makler, die Haftung des Versicherungsvertreters auch zurechnen lassen muss. Das heißt, beim Versicherungsvertreter haben wir zwei Haftungsgegner. Neben dem Versicherungsvertreter auch das Versicherungsunternehmen. Beim Makler kann man nur den Makler in Anspruch nehmen, nicht das Versicherungsunternehmen. Die Frage ist, ob das wirklich ein Vorteil ist, den man als Versicherungsvertreter besitzt. Also den Vorteil kann ich schon deshalb nicht erkennen, weil auch der Versicherungsvertreter, wie dargelegt, ja auch genauso haftet wie der Makler. Es gibt sogar bestimmte Arten von Versicherungsvertretern, für die kann eine Haftung weitaus einschneidender sein als für Versicherungsmakler. Wir haben ja zwei Arten von Versicherungsvertretern. Wir haben einmal den mit eigener Zulassung nach 34d, Gewerbezulassung. Und dann gibt es aber auch noch den gebundenen Vertreter, der hat keine eigene Zulassung. Der agiert unter dem Haftungsdach der Versicherungsgesellschaft. Und den trifft aber trotzdem genauso eine Haftung. Der Unterschied ist, dass der gebundene Vertreter nicht über eine Vermögensschadenshaftpflicht verfügen muss. Das heißt, wenn er haftet, dann hat er das alles aus seinem eigenen Portemonnaie zu zahlen. Der Versicherungsmakler, der hat hingegen zwingend eine Vermögensschadenshaftpflicht. Das heißt, das Haftungsrisiko wird ja sowieso abgemildert. Selbst wenn es sich realisiert, hat man immer noch das Polster Vermögensschadenshaftpflichtversicherung im Hintergrund.
Ja, genau das sind auch die Fragen, die ich mir jetzt so hier dabei gestellt habe, weil, wie gesagt, wenn man den Kontext nicht kennt und das Ganze nicht versteht, dann klingt das natürlich schon so, okay, Haftung als Makler, oi. Ne? Und damit wird ja auch in den Vertrieben meiner Erfahrung nach recht häufig um sich geworfen. Aber die Frage, die für mich jetzt wichtig ist in diesem Kontext, ist, inwieweit ist das wirklich relevant für die Praxis? Also das, was ich bei dir jetzt rausgehört habe, ist, das ist völlig egal, ob du Makler oder Vertreter bist. Wenn du dem Kunden Käse erzählst, dann bist du dafür haftbar zu machen.
Genau. Und das ist auch eine zwingende Vorschrift im Versicherungsvertrag gesetzt. Also da kann man auch nichts anderes vereinbaren. Jetzt gibt es eine Besonderheit, also bei Strukturvertrieben wie Tekes, da handelt man ja, wenn man für die Tekes tätig ist beispielsweise, dann handelt man ja gegenüber dem Kunden nicht in eigenen Namen, sondern für die Tekes. Das heißt, im Außenverhältnis, also gegenüber den Kunden, trifft eigentlich die Tekes die Haftung. Da könnte man jetzt auf den ersten Blick sagen, das ist ja ein Vorteil gegenüber einem Versicherungsmakler. Die Besonderheit besteht darin, dass die Tekes, wenn sie verurteilt wird, einen Regressanspruch hat gegen den Tekes-Mitarbeiter. Das heißt, selbst da ist eigentlich faktisch kein Vorteil zu sehen einer Strukturvertriebstätigkeit.
Und auch der Vertriebler für die Tekes oder Mitarbeiter oder wie auch immer man ihn nennen möchte, auch der hat ja eine Vermögensschadenshaftpflicht, zwingenderweise, die ja jeder, der selbstständig in unserer Branche tätig sein möchte, haben muss. Das sei denn, er ist der besagte Ausschließlichkeitsvertreter oder Versicherungsvertreter für die Gesellschaft. Und für mich ist jetzt noch eine Frage in diesem Kontext relevant, Samuel. Vielleicht kannst du ja dann noch einen Erfahrungsbericht mit dazu geben und vielleicht mal sagen, ob du da schon sowas erlebt hast oder nicht. Aber ich meine mich mal an einen Zeitungsartikel zu erinnern, das war ein anderer Vertrieb, das war nicht die Tekes, aber da hat jemand eine Falschberatung geleistet im Bereich Berufsunfähigkeit, hat eine alte Berufsunfähigkeit weggekündigt, eine neue abgeschlossen, bevor es zum Abschluss der neuen kam oder zur Polizierung der neuen kam es zu einem Berufsunfähigkeitsschaden, alte Vertrag gekündigt, neuer noch nicht zustande gekommen, Kunde war sozusagen, ja, stand blöd dran und der Vermittler wurde dann dafür zur Haftung gezogen. In meinem Verständnis von der Erfahrung, die ich bisher gesammelt habe, würde der Ablauf der folgende sein. In einem Haftungsfall nehmen wir zum Beispiel den hier als Beispiel. Einerseits ist ja der Vermittler verantwortlich dafür, dass er Käse gebaut hat. Zweitens, selbst wenn Tekes in diesem Fall zum Beispiel die Haftung übernehmen würde, weil der Vertreter ja stellvertretend für Tekes gearbeitet hat, dann würden die den in Regress nehmen. Das heißt, seine eigene Vermögensschadenshaftpflicht müsste dafür aufkommen. Und der dritte Punkt, der ist für mich hier an dieser Stelle mit am wichtigsten. Denn wenn sowas vorkommt, würde der Vertriebspartner dann weiterhin im Vertrieb bleiben oder würde sich der Vertrieb von diesem Partner trennen?
Meiner Meinung nach eine sehr gute Frage. Ich kann es nicht beantworten. Ich schätze aber, dass sie sich davon trennen würden, weil es macht ja keinen Sinn mehr, also mit so jemandem zusammenzuarbeiten.
Das ist, also ich stelle die Frage nicht einfach so. Ich erinnere mich nämlich noch an meine 34D-Vorbereitungswoche, die ich in Hamburg verbracht habe damals. Und da hat der Fachtrainer genau das gesagt. Wenn sich ein Vertriebspartner, ein Vermittler, fehlerhaft verhält, also wenn er grob fahrlässig eine falsche Beratung macht, dann hat der Vertrieb alleine schon aus Reputationsgründen gar keine andere Wahl, als sich von diesem Vertriebspartner zu trennen, weil das ja einerseits einen Schaden auf die Moral des Teams hat, wenn die mitbekommen, dass jemand dann ja missgebaut hat und trotzdem bleibt, und andererseits schadet es ja der Reputation des Unternehmens nach außen hin.
Auf jeden Fall.
Ja. Deswegen, also das ist immer so eine spannende Sache, die Haftungsthematik. Ein weiterer Absatz, Daniel, der mich jetzt hier interessiert. Bei Fehlern des Maklers muss sich der Kunde an den Makler halten und seinen Versicherungsschutz von dort einklagen. Was bedeutet das?
Genau, das ist sozusagen, er wird angeknüpft an die weitere fettgedruckte Aussage in dieser Folie, dass der Kunde nicht das Versicherungsunternehmen in Anspruch nehmen kann. Aber das ist sozusagen nicht mehr und nicht weniger, heißt das. Ist aber für die Unterscheidung oder die Frage, welcher die bequemere Haftungsposition hat, ein Makler oder ein Vertreter, völlig irrelevant. Spielt da überhaupt gar keine Rolle. Also
ist es nicht auch für den Kunden weitestgehend irrelevant? Ich meine, dem Kunden geht es ja darum, einen Schadensersatz zu bekommen für eine Fehlberatung. Und ein Schadensersatz kann meiner Erfahrung nach oder meinem Wissensstand nach nur dann gestellt werden, wenn auch wirklich ein Schaden entstanden ist. Ob dieser Schaden jetzt von der Versicherungsgesellschaft, vom Makler persönlich, von der Vermögensschadenshaftpflicht oder von sonst irgendjemandem beglichen wird, ist doch dem Kunden eigentlich egal, solange es beglichen wird, oder?
Richtig, richtig. Und das ist sozusagen in der Praxis ist häufig auch so, weil man ja diese Doppelhaftung hat beim Vertreter, also der Vertreter haftet neben dem Versicherungsunternehmen, dass sehr häufig auch wirklich beide verklagt werden in einem Gerichtsverfahren. Das hat alleine schon den Hintergrund, dass man dadurch den Vertreter als Zeugen ausschalten kann. Wenn er nämlich selber Beklagter ist, kann er nicht gleichzeitig Zeuge sein. Sonst wäre er Zeuge und könnte sozusagen den Vorwurf entkräften durch seine Zeugenaussage.
Ja, da werden wir später noch ein bisschen was dazu erzählen. Da gibt es noch ein paar spannende Folien in dieser Präsentation, die bei mir ein paar Fragen aufgeworfen haben, die ich unbedingt geklärt haben möchte. Aber grundsätzlich zur ersten Folie können wir, glaube ich, zusammenfassend sagen, dass es eigentlich haftungstechnisch in der Praxis weitestgehend keinen Unterschied macht, ob man jetzt Makler oder Vertreter ist. Richtig?
Genau. Also diese Folie hätte wirklich relevante Aussagen, wenn es um das Versicherungsunternehmen gehen würde. Also sozusagen, wenn man für ein Versicherungsunternehmen macht es einen Unterschied, ob ein Vertreter oder ein Makler auftritt. Aber für den Vertreter oder Makler kommt das am Ende aufs Gleiche hinaus.
Und das ist eine sehr, sehr spannende Aussage, weil letztlich geht es ja in dieser Präsentation, also zumindest vermute ich das, einmal darum, den Vertriebspartnern, die diese Präsentation sehen und diese Präsentation anhören, deutlich zu machen, warum es sinnvoll ist, Vertriebspartner in diesem Unternehmen zu sein und warum es vielleicht unter Umständen nicht so sinnvoll ist, Makler zu sein. Könnt ihr das so bestätigen? So in der Art und Weise? Weil das ist so das Feeling, was ich habe. Sag mal, was sagst du dazu?
Auf jeden Fall. Durch das Fettgedruckte und genau das, was da ausgesagt wird, wird das damit suggeriert.
Ja.
Und ja, also, ich kann das auch bestätigen, weil wir kommen ja dann auf die weiteren Folien. Und die Ratio ist ja tatsächlich, dass man dann den Makler dem Vertreter gegenüberstellen will. Ja. Und da so ein Vergleich.
Ja, also da werden wir später noch ein paar spannende Folien aufrufen und werden uns dann vielleicht noch die eine oder andere Frage zur Sinnhaftigkeit dieser Präsentation stellen. Aber gehen wir jetzt erstmal weiter. Die nächste Folie, da geht es nämlich um die rechtlichen Grundlagen, nämlich um die Pflichten des Versicherungsmaklers. In der Folie könnt ihr euch als Zuhörer Folgendes vorstellen. Es ist eine Tabelle, in der links und rechts ein paar Begriffe aufgezählt sind. Ich beginne die von links unten durchzulesen in der linken Spalte und dann in der rechten Spalte. Pflichten des Versicherungsmaklers, Risikoanalyse, Deckungsanalyse, Deckungskonzept, Marktanalyse, Anbieteranalyse, Offertenprüfung, Vertragsanpassung, Beratung und Unterstützung im Schadenfall, Herausgabe und Rechenschaftspflicht, Aufklärungs- und Beratungspflichten, Interessenwahrnehmungs- und Förderungspflicht, Tätigkeitspflicht, Vertragsplatzierung, Vertragsverwaltung, Überwachungspflicht, Auskunftspflicht, Pflicht zur Vertraulichkeit. Und dann steht darunter unter dieser Tabelle in gelb gedruckt oder gelb markiert, die an den Versicherungsmakler gestellten Anforderungen sind zum Teil praktisch nur bei außergewöhnlicher Sorgfalt erfüllbar. Ich als Versicherungsmakler, wenn ich das Ganze so lese, denke mir so, okay, also zum einen bin ich mir nicht ganz sicher, ob es sinnvoll ist, diese Tätigkeiten in so viele kleine Untertätigkeiten aufzuschlüsseln, weil dass eine Vertragsplatzierung zum Geschäft dazugehört, ist irgendwie offensichtlich. Sonst verdienen wir alle kein Geld, egal ob als Vertreter oder als Makler. Aber auf der anderen Seite sagt diese Folie mir, alleine schon durch den gelb markierten Satz unten, dass es quasi unmöglich ist, die Pflichten, die rechtlichen Grundlagen, die rechtlichen Anforderungen an einen Makler zu erfüllen. Bevor wir jetzt die rechtliche Sicht darauf kriegen, Daniel, Samuel, von diesen Pflichten, die hier dran stehen, was würdest du sagen, wie viele würde man im Vertrieb als Vertriebspartner bei der TEKIS auch übernehmen? Also ich meine sowas wie Vertragsverwaltung, Vertragsplatzierung oder eine Auskunftspflicht, wenn der Kunde anruft und was nachfragen möchte, die muss man doch als Vertriebspartner auch abgeben oder gibt sie zumindest ab, oder nicht?
Auf jeden Fall. Und für mich stellt sich hier die Frage, wo ist der Unterschied?
Ja, diese Frage stellt sich mir tatsächlich auch. Aber erstmal die rechtliche Sicht. Daniel, was geht dir durch den Kopf, wenn du diese ganzen Pflichten liest?
Eine Menge Fragezeichen, weil ich bei vielen dieser Schlagwörter, sind ja auch nur Schlagwörter, steht ja keine Erläuterung, schon gar nicht weiß, was für eine Pflicht dahinter stehen soll. Das gilt dann zum Beispiel für Offertenprüfung, Vertragsanpassung, Herausgabepflicht, Vertragsplatzierung, Vertragsverwaltung, Auskunftspflicht. Das sind alles irgendwie so Sachen, das ist jetzt nichts, was man so klassischerweise mit Maklerpflichten verbindet. Und ich kann mir jetzt auch nicht so richtig vorstellen, was damit konkret gemeint ist. Also schon dadurch macht diese Folie so ein bisschen den Eindruck, es geht hauptsächlich darum, möglichst einen umfassenden oder langen Pflichtenkatalog da aufzuführen. Fehlt eigentlich nur noch, die Pflicht, das Büro zu säubern und aufzuräumen oder so. Also es klingt so ein bisschen. Also bei Vertragsplatzierung, ich weiß nicht, was das für eine Pflicht sein soll. Naja, gut, okay, dann haben wir also sozusagen viele Sachen, die erachte ich dann halt schon mal gar nicht für relevant, nämlich dass die Pflichten, die ich eben gesagt habe, weil ich damit erstmal gar nichts anfangen kann. Dann gibt es andere Sachen, und zwar das sind die ersten, die in der linken Spalte stehen. Die gehören eigentlich zusammen. Also auch hier wird versucht, irgendwie das unkünstlich aufzuspalten. Risikoanalyse, Deckungsanalyse, Deckungskonzept, Marktanalyse und Anbieteranalyse. Das ist sozusagen, sind alles Facetten, die man machen muss, wenn man für den Kunden ein Angebot erstellt. Und das ist dann wiederum Teil der Beratungspflicht. Das leitet sich nämlich, also das ist Ausfluss der Beratungspflicht, und die ist hier extra als eigene Pflicht aufgeführt. Und die Beratungspflicht, die trifft ja auch den Versicherungsvertreter.
Also das fehlt ja hier auch, dass man irgendwie gegenüberstellt, welche Pflichten hat der Versicherungsvertreter, hat er so viel erheblich weniger. Und das gilt ja zum Beispiel, die Beratungspflicht hat er auch. Und jetzt könnte man sagen, naja, okay, da diese Ausflüsse der Beratungspflicht, Risikoanalyse, Deckungsanalyse, Deckungskonzept und so weiter, das muss er vielleicht nicht machen, aber auch das stimmt nicht. Also sozusagen, sobald er erkennt, dass der Kunde das wünscht, ist auch der Vertreter in der Verpflichtung, eine Risikoanalyse zu machen, den Bedarf zu ermitteln. Und das passiert ganz, ganz schnell. Also insbesondere, wenn man halt einen Servicegedanken gegenüber dem Kunden hat, dann gibt man ihm natürlich zu erkennen, ich suche da schon die richtige Versicherung für dich raus und ich gucke, was du brauchst. Das macht man auch als Vertreter. Und dann hat man auch diese Pflichten. Also natürlich keine Marktanalyse und Anbieteranalyse, aber das ist ja sozusagen ein Qualitätsmerkmal des Maklers, dass er halt eben aus verschiedenen Versicherungsgesellschaften aussuchen kann. Dann haben wir noch die Interessenwahrnehmungspflicht. Das ist ja im Prinzip ist das eher ein Gebot als eine Pflicht. Also da geht es ja eher darum, dass man auf Seiten des Kunden steht und da kann man sich jetzt auch nicht irgendwie welche Handlungen vorstellen, die man jetzt extra aufgrund dieser Interessenwahrnehmungspflicht vornehmen muss für den Kunden. Also wenn man, bis dahin haben wir schon das ganz schön weit zusammengeschrumpft. Also jedenfalls sind nur wenig Pflichten, die wirklich nennenswert wären und die der Makler hat, aber der Vertreter nicht. Dazu würde dann zum Beispiel die Pflicht zählen, die hier genannt ist, Beratung und Unterstützung im Schadensfall. Da ist es tatsächlich auf den ersten Blick vordergründig richtig, dass das in der Regel eine Pflicht ist, die der Makler hat, der Vertreter aber nicht. Aber da muss man auch wieder eins zu wissen, diese Beratung und Unterstützung im Schadensfall, die unterschuldet auch das Versicherungsunternehmen. Und das Versicherungsunternehmen wird das dann häufig eben auslagern auf den Versicherungsvertreter. Und der wird aufgrund des Handelsvertreter, Vertriebsvertrages, wie auch immer, dann dazu verpflichtet sein, den Kunden im Schadensfall zu unterstützen. Also das heißt, in aller Regel hat auch der Vertreter diese Pflicht, zwar nicht originär gegenüber dem Kunden, aber abgeleitet oder auferlegt durch die Versicherungsgesellschaft. Und dann gibt es noch ein besonderes Schmankerl, nämlich die letzte genannte Pflicht hier, nämlich die Pflicht zur Vertraulichkeit. Da muss ich fast schon lachen, weil also eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht gibt es für den Makler nicht. Also für mich als Anwalt gibt es eine gesetzliche Verschwiegenheitspflicht. Wenn ich dagegen verstoße, mache ich mich strafbar. Das steht im StGB und das gilt natürlich auch für Ärzte oder für Steuerberater, da steht das auch drin. Und jetzt kommt das Sahnehäubchen obendrauf. In dieser Vorschrift, da steht auch das Versicherungsunternehmen drin. Nicht jedes, sondern nur Lebensversicherung und Krankenversicherung. Das heißt, wenn das Versicherungsunternehmen bei Lebens- und Krankenversicherung, ich glaube, Unfall ist auch noch dabei, gegen die Verschwiegenheit verpflichtet, also vertrauliche Informationen an Dritten gibt, dann macht sich der Mitarbeiter, der das gemacht hat, vom Lebensversicherungsunternehmen strafbar. Und als Mitarbeiter im Sinne dieser Strafvorschrift gilt auch der Versicherungsvertreter. Das heißt, hier können wir feststellen, der Makler, der hat keine gesetzliche Verschwiegenheitsverpflichtung, der Versicherungsvertreter bei Lebensversicherung, Kranken- und Unfallversicherung aber sehr wohl. Und wenn er dagegen verstößt, dann begeht er eine Straftat. Also hier wird das völlig absurd, dass man das als Pflicht des Maklers darstellt, die jedenfalls gesetzlich nicht besteht, während der Versicherungsvertreter eine solche Pflicht hat und bei einem Verstoß sich sogar strafbar macht.
Strafbar, falls ihr das nicht unterschreiben könnt, liebe Zuhörer. Daniel, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, aber soweit ich weiß, wenn eine Straftat vorliegt, dann wird es zumindest erstmal schon mal nach dem Strafgesetzbuch geahndet, wenn es darum irgendwie geht, dass das eine Buße oder ja, eine Strafe eben verhandelt werden soll. Und vor allem
eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe.
Genau, es geht um Geldstrafen und um Freiheitsstrafen und mitunter um Freiheitsstrafen. Und das finde ich dann schon wieder weniger cool. Aber wenn ich mir diese ganzen Pflichten so anschaue, Risikoanalyse, also ich weiß nicht, aber soweit ich weiß, muss man bei den Tekes auch eine Risikoanalyse machen, ob der Kunde in der BU oder in der PKV kommt oder nicht. Anbieteranalyse oder eine Marktanalyse, damit berüstet sich die Tekes sogar, soweit ich mich erinnern kann, dass dort eine umfassende Marktanalyse stattfindet, dass nur entsprechend beste Versicherungsgesellschaften mit angeboten werden, was letztlich ein Makler auch kann. Also soweit ich weiß, schmeißt ein Makler auch einen Vergleichsrechner an, guckt sich an, welche Tarife rauskommen, guckt sich das Bedingungswerk unter Umständen nochmal genauer an und dann ist das Ganze auch schon weitestgehend erledigt. Vertragsanpassungen, also wenn irgendein Vertriebspartner bei der Tekes mir sagt, dass er seinen Vertrag nicht anpasst, wenn der Kunde anruft oder dass er im Servicetermin mal nicht irgendwelche Erhöhungen durchführt oder so, dann ist das, glaube ich, unwahr. Und die ganzen anderen Dinge in der Praxis, im täglichen Geschäft, in der Beratung des Kunden, findet das doch so oder so statt. Also nochmal, meine Lieblingspflicht ist die Vertragsplatzierung. Ja, wie sollst du denn als Finanzberater, als Versicherungsmakler deinen Job machen, wenn du keine Verträge abschließt? Für mich hat die Folie die Wirkung oder diesen Zweck, dass der Anschein erwirkt werden soll, so hey, das, was du als Makler alles können musst, das ist eigentlich gar nicht schaffbar ohne unsere Unterstützung. Und deswegen mach das lieber nicht. Ich meine, das ist sogar gelb unterstrichen, ne? Und wenn ich mir das Ganze so ein bisschen aber genauer anschaue, im Daily Business macht man ja locker mal die Hälfte davon schon so oder so, ob man will oder nicht.
Ne? Ja, und also gut, jetzt könnte man natürlich sagen, irgendwie so bestimmte wie Deckungsanalyse oder Anbieteranalyse oder so. Das ist natürlich erstmal schwieriger, wenn man das als Einzelmakler alles machen muss, aber heutzutage kann man, wenn man an einem Pool angeschlossen ist oder so, die bieten einem ja auch die entsprechenden Tools. Also dafür braucht man dann nicht zwingend mehr ein Vertriebsunternehmen, was einem die Sachen macht. Also ja, das lässt heutzutage auch anders erreichen.
Sag mal, ich weiß nicht, wie es bei dir in deiner Struktur bei der Tekes damals war, aber ich erinnere mich damals noch an, wie soll ich sagen, ein gewisses Bild, was vom Makler dargestellt wurde. Ne? Also der Makler, das ist so der Einzelkämpfer, der macht alles alleine, der muss jeden Vertrag manuell oder jedes Angebot manuell mit irgendwas anderem vergleichen und er hat kein Backoffice und muss überall bei x verschiedenen Gesellschaften separat einreichen und ist eigentlich komplett überfordert mit seinem Leben. Was für eine Erfahrung kannst du da teilen?
Ja, also ich habe genau die gleichen Sachen bekommen. Also die gleichen Informationen wurden mir so zugetragen. Man hat ja als Makler gar keine Möglichkeit. Man arbeitet ja gefühlt nur mit 2, 3 Gesellschaften zusammen, weil da kennt man die Anträge, man kennt die ganzen Sprüche. Und eigentlich tragen Makler ja nur kurz am Busfahrerhemden und sind irgendwie 65 Jahre alt. Man kennt ja so die Vorurteile. Am Ende war es halt doch irgendwo schon ganz anders. Und wir haben ja heute, wenn ich das so sagen darf, keine Unterschiede zu einem Vertrieb, zu denen ihren Rechnern. Wenn man sich überlegt, bis 2018 waren sogar die gleichen Rechner verwendet. Dann wurden die ja geändert. Das heißt also, vorher wurde auch Software für die Vermittlung verwendet im Versicherungsbereich. Und wenn ich hier so Sachen lese wie Analysen zum Markt oder Ähnlichem, ich habe heute auch Vorempfehlungslisten. Ich kann heute darauf zugreifen und genauso die nächsten 3 Jahre, was kann man da dem Kunden Gutes ins Depot reinmachen oder in die Police, habe ich alles zur Verfügung.
Ja, also das ist auch das, was ich ja immer und immer wieder sage, aber es tut einfach nochmal Gutes von jemandem zu hören, der in der Karriereleiter der Tekes doch recht weit nach oben gekommen ist und noch ein paar Jährchen dabei war, einfach mal zu sagen, dass die Arbeitsweise im Wesentlichen eigentlich identisch ist.
Wenn ich das so sagen darf, ja. Also wir haben das damals auch nicht glauben können, wo wir gesehen haben, dass es Ratingagenturen gibt, dass wir genauso vergleichen können, dass wir Einheitsanträge haben, dass wir, wenn ich das auch so sagen darf, meine persönliche Meinung, schneller und einfacher einreichen können, dass wir die digitale Unterschrift noch ein bisschen besser zur Verfügung gestellt bekommen jetzt. Das waren Dinge, Wir hätten das nicht gedacht. Wir haben eigentlich gedacht, wir kommen wirklich hier so G.I. Joe-mäßig, Windows 95. Wir können nicht weiterarbeiten. Das war unsere Vorstellung, wenn man sich darüber mal drüber nachdenkt, ja.
Ja, wenn du schon Windows 95 sagst, das erste, was mir da einfällt, ist das TIS. Ja. Wenn ich mir die Oberfläche aufrufe, das erinnert schon sehr an Windows 95.
Ja, auf jeden Fall. Aber wir haben gedacht, es sieht alles so aus in der Maklerschaft. Und das wäre für mich jetzt keine Möglichkeit und keine Zukunft gewesen, ja.
Also die Wahrheit ist, Leute, wenn man als Versicherungsmakler mit einem guten Pool zusammenarbeitet, dann ist der Pool quasi das Backoffice, die Betriebsunterstützung, die Softwarebude, die alles aus erster Hand macht. Also die kaufen sich keine Lizenzen, sondern die kaufen einfach die Unternehmen, die diese Produkte entwickeln, wie zum Beispiel Vergleichsrechner. Und das ist alles kostenfrei. Und allem voran, und das ist ja eine coole Geschichte, ist es in vielen Fällen sogar viel, viel besser dargestellt, viel, viel besser in der Usability und viel, viel besser für den Vertrieb, als es in so manchen Strukturvertrieb ist. Ne? Wenn ich da jetzt zum Beispiel an, wie heißt das, Smart Concept oder wie das damals hieß, was man sich durchklicken kann. Ne? Naja, ich weiß nicht, gab es zu deiner Zeit wahrscheinlich nicht mehr. Zu meiner Zeit gab es noch so ein Smart Concept, also wie so eine
PowerPoint. Ah ja, doch, ja, ja. Ja, ja.
Also, wo man sich durchklicken kann, wo halt vorgegebene Werte drin sind. Ja. Und da habe ich mal neulich mit einem gesprochen, der das angewendet hat. Da hat ein Kunde irgendwie gefragt, ob man den vorgegebenen Fonds irgendwie wechseln kann, dass man eine andere Darstellung hat. Und dann ging es aber nicht, aus welchen Gründen auch immer. Also, naja.
Ist sehr lustig, wenn man sich so drüber nachdenkt. Heute haben wir irgendwo Bridge, wenn wir das nehmen wollen, also interaktiv, dass wir da mit dem Kunden auch arbeiten können, ähnlich wie Zoom, aber halt interaktiv. Und ich stehe dem Ganzen nicht nach.
Also ich persönlich empfinde die Arbeit als Makler sogar viel, viel leichter als im Vertrieb damals. Mhm. Und das, was mir da jetzt gerade einfällt, das stand ja auf der vorherigen Folie auch noch dran, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wenn ein Maklerauftrag vermittelt wurde, zum Beispiel Vollmaklerauftrag im Sachbereich, muss man die Eindeckung der Verträge sicherstellen. Bevor wir klären, was das bedeutet. Erstmal, wenn ich eine Maklervollmacht vom Kunden habe und eine Nachbearbeitung kommt, dann schreibe ich eine E-Mail, in der die Korrektur der Nachbearbeitung drinsteht und dann ist das Ding erledigt. Im Vertrieb damals mussten wir wegen jeder Kleinigkeit nochmal zum Kunden rennen, nochmal eine Unterschrift holen. Und das hat sowohl die vertriebliche Tätigkeit verzögert, als auch irgendwo die Seriosität des Beraters gegenüber dem Kunden.
Ja.
Ja. So, Daniel, was bedeutet das, wenn ein Maklerauftrag vermittelt wurde, muss man die Eindeckung der Verträge sicherstellen?
Die Eindeckung der Verträge, also man muss sozusagen, man hat eine anlassabhängige Tätigkeitspflicht. Also wenn man sozusagen als Makler mitbekommt, dass eine Unterversicherung besteht, dann muss man den Kunden darauf hinweisen. Aber man muss nicht irgendwie von sich aus proaktiv immer auf den Kunden zugehen und fragen, wie sieht's aus? Ist die Versicherungssumme noch ausreichend? Also sozusagen nur, wenn man einen Anlass hat, muss man tätig werden. Aber das gilt mehr oder weniger auch für den Vertreter.
Auch das ist so eine Sache, wo ich sage, okay, ich habe hier einen Vertrag, keine Ahnung, Berufsunfähigkeit mit einer deutlich zu geringen Berufsunfähigkeitsrente. Ich sage dem Kunden, hey, das ist aus meiner persönlichen Sicht zu wenig, würde ich an deiner Stelle erhöhen. Und er sagt, ja, weiß ich, will ich aber nicht. Dann bin ich doch als Makler jetzt nicht irgendwie fett in der Haftung drin, oder?
Nee, überhaupt nicht, natürlich nicht. Das ist ja sozusagen Entscheidung des Kunden. Man muss ja beraten, also man muss eine geeignete Empfehlung abgeben und ob der Kunde diese Empfehlung umsetzt oder nicht, das ist ja alleine seine Sache. Man sollte es dann natürlich im Beratungsprotokoll festhalten, dass man es empfohlen hat. Aber das gilt wiederum genauso für den Versicherungsvertreter, der ja genauso ein Beratungsprotokoll anfertigen muss wie der Versicherungsmakler. Also wieder kein Unterschied.
Also Leute, ihr hört schon, die Parallelen sind unglaublich, wenn man sich das Ganze so anhört. Und das wird wahrscheinlich noch ein paar Folien lang so weitergehen. Auf der nächsten Folie möchte ich noch einmal kurz vorlesen, was da drauf steht. Nicht den gesamten Artikel, der jetzt hier veröffentlicht wurde, sondern nur das Fettgedruckte. Da ist nämlich Haftung des Maklers gegenüber dem Kunden als Überschrift drauf und dann ist so eine kleine Unterüberschrift. Makler verklagt Schaden von mehreren Millionen Euro nach Überflutung. 20.09.2021, ein Versicherungsmakler ist einem Kunden gegenüber in vollem Umfang zum Schadensersatz verpflichtet, wenn er es trotz eindeutiger Hinweise versäumt, ihm einen risikogerechten Versicherungsschutz zu verschaffen und dem Kunden dadurch einen Schaden entsteht. Das geht aus dem Urteil des Landgerichtes Hamburg vom 9. September 2021 hervor. Also, wenn ich das so lese, dann steht da drin, wenn du deinen Job nicht richtig machst, dann musst du dafür aufkommen. Aber
ja, genau. Gilt für alle Berufe. Also gilt für mich als Rechtsanwalt natürlich genauso. Ja. Und das ist sozusagen, da sehe ich wieder nicht den rechtlichen Unterschied zum Versicherungsvertreter. Das würde den Versicherungsvertreter hier genauso treffen. Und wenn ich das richtig sehe, ging es hier um eine Schadenssumme von 260.000 Euro. Da kommt noch ein bisschen was drauf. Rechtsverfolgungskosten und so weiter. Da ist es tatsächlich so, dass wir auf jeden Fall von der Vermögensschadenshaftpflichtversicherung sowohl des Maklers als auch des Vertreters gedeckt, weil da ist ja vorgesehen, dass die Mindestversicherungssumme je Schadensfall, das wird immer jährlich angehoben, ich glaube, jetzt sind wir bei knapp unter 1,3 Millionen Euro. Also der Versicherungsschutz, der VSH-Schutz des Maklers muss mindestens 1,3 Millionen Euro oder 1,2 irgendwas Millionen Euro je Schadensfall betragen. Das heißt, das wäre hier natürlich vollumfänglich gedeckt gewesen. Und Risikoausschlüsse in der Vermögensschadenshaftpflichtversicherung gibt es kaum welche. Also da sagt das Gesetz, man kann nur eine Versicherungsschutz wegen vorsätzlicher Pflichtverletzung ausschließen und ansonsten wegen die versicherungsübliche Ausschlüsse vereinbaren. Das ist irgendwie ganz eng zu fassen. Also so wie ich die VSH-Bedingungen kenne, ist da eigentlich fast immer nur die vorsätzliche Pflichtversicherung ausgeschlossen. Das heißt, in unserem Fall gehe ich davon aus, dass das am Ende die VSH des Maklers übernommen hat.
Also je weiter ich in dieser Präsentation weiterklicke, je mehr Folien ich lese, desto mehr kommt bei mir der Eindruck auf, ich weiß nicht, wie ich das sagen kann, aber es kommt mir immer mehr vor, als hätte diese Präsentation einen ganz gezielten Zweck. Darf man das Manipulation nennen?
Ja, man kann es, wenn man da sozusagen nach außen in Werbung mitmachen würde, kann ich das als Anwalt eventuell auch irreführende Werbung nennen. Das ist das, was mir da sofort einfällt. Also wenn man sozusagen für sich gesehen zutreffende Tatsachen mitteilt, aber dadurch ein völlig anderes Verständnis beim angesprochenen Verkehr erweckt. Das sind so die Voraussetzungen für eine irreführende Werbung. Und so wirkt es für mich. So ein bisschen.
Also mal angenommen, man würde das Ganze, diese Präsentation hier jetzt nicht nur intern halten für die eigenen Vertriebspartner zur, keine Ahnung, Immunisierung oder was weiß ich nicht was, sondern man würde jetzt ein öffentliches Webinar machen, um zu sagen, hey Leute, kommt doch alle zu uns in den Vertrieb, weil aus folgenden Gründen. Dann wäre das ein Wettbewerbsverstoß? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, so ungefähr. Also das ist natürlich am Ende immer eine Wertungsfrage, aber für mich, ich bin ja auch Fachanwalt in dem Bereich, klingt das ziemlich klar nach Wettbewerbsverstoß, nach irreführender Werbung. Zumindest dann, wenn man das Ganze unter die Agenda stellt, wir vergleichen mal den Versicherungsvertreter für den Versicherungsmakler. Also wie gesagt, bei den Einzelfolien steht das ja nie so explizit darüber, aber in der Gesamtheit kann man das da schon ziemlich klar rauslesen, dass da eine Gegenüberstellung erfolgen soll. Und wenn dann sozusagen nach außen hin das wirklich auch so kommuniziert wird, beispielsweise in irgendeiner Werbeveranstaltung eines Strukturvertriebes, dann, also hier, jetzt vergleichen wir mal den Vertreter mit dem Makler. Und dann kommen diese Folien, das ist sozusagen mit ziemlicher Sicherheit kann man das dann als irreführende Werbung ansehen. Es gibt ja auch irgendwie, es gibt die kleine Schwester der irreführenden Werbung, das ist Irreführung durch Unterlassen. Also wenn man zwar nichts für sich gesehen, nichts Falsches sagt, aber ganz wesentliche Umstände verschweigt und zumindest das wäre hier wohl ziemlich klar der Fall.
Also das lese ich hier auch raus, weil hier steht immer nur Haftung des Maklers, aber eigentlich könnte man hier Haftung des Vermittlers reinschreiben, weil wir alle vermitteln ja Verträge und das Gesetz gilt ja für alle mehr oder weniger gleich.
Ne? Genau, mit dem einzigen großen Unterschied, also einzigen wirklich nennenswerten Unterschied, dass der Vertreter halt nicht eine hinreichende Anzahl an Produkten seiner Beratung zugrunde legen muss. Aber ansonsten sind die Unterschiede nicht gegeben nach dem
Samuel, aus deiner persönlichen Erfahrung, wie lange warst du jetzt in diesem Vertrieb?
Über 7 Jahre.
7 Jahre. Hast du innerhalb dieser 7 Jahre auch schon mal so eine Art, wie soll man es nennen, Immunisierungspräsentation erlebt?
Ja, und ja, sie wirkt halt so, wie sie wirken soll, wenn man wenig Ahnung hat und auch den Leuten vertraut, dann wirkt sie so, wie sie wirken soll, nämlich immunisierend. Und wenn hier halt groß und fett drüber steht, Makler verklagt, Schaden von mehreren Millionen Euro nach Überflutung und man hat jetzt nicht die Erfahrung, dann glaubt man das.
Ja, also es kann ja sein, dass dieser Schaden entstanden ist. Das ist ja nicht das, was wir abstreiten wollen, aber es ist ja, wie Daniel das gerade gesagt hat, das ist völlig Wumpe, ob es jetzt der Makler oder der Vertreter war, weil irgendjemand hat hier seinen Job nicht richtig gemacht und muss halt dafür aufkommen.
Ja, aber es wird halt suggeriert, dass es nur der Makler wäre.
Ja, also die richtige Frage an dieser Stelle in so einer Präsentation, wenn man den Mut dazu hat, wäre einfach mal zu fragen, okay, wie wäre das denn eigentlich als Vertreter hier? Wie wäre das eigentlich als Vertriebspartner der Tekis, wenn das passiert wäre? Aber diese Fragen stellt, glaube ich, keiner, ne? Ja. Man muss vielleicht auch dazu sagen, ohne die Namen zu nennen, aber die Vortragenden hier sind Generalmanager. Also das ist die Top of the Pops. Die können innerhalb des Vertriebes über Wasser laufen und gleichzeitig dabei Kuchen essen. Und mit denen allein schon einen Wortwechsel zu haben, ist eine höchste Ehre. So wird das zumindest empfunden oder zumindest zu meiner Zeit war das damals so. Und dass da irgendjemand sich traut, was zu widersprechen während dieser Präsentation, das halte ich für höchst unwahrscheinlich. Okay, gehen wir mal weiter. Das kommen nämlich noch ein paar spannende Folien, nämlich die Betreuungspflichten des Versicherungsmaklers. Ich lese die Folie einfach mal im Schnelldurchlauf durch, weil hier stehen ganz, ganz viele Dinge in ganz, ganz vielen bunten Farben. Aber damit ihr euch das einfach vorstellen könnt, ist es ganz wichtig. Die Beratungspflichten des Versicherungsmaklers bei Abschluss einer Versicherung gehen weit. So viel ist klar. Was aber ist mit den Beratungspflichten während der Laufzeit der vermittelten Verträge? Gibt es eine solche Betreuungspflicht? Und wenn ja, wie weit reicht sie eigentlich? Existiert eine Betreuungspflicht des Versicherungsmaklers auch während der Laufzeit der vermittelten Verträge? Schlussendlich folgt dies aus der Ausgestaltung des Maklervertrages als Dauerschuldverhältnis. Bevor wir jetzt die anderen Punkte durchlesen, kann einer von euch beiden was damit anfangen?
Also ich eher nicht. Daniel?
Ja, kann ich. Das ist sind ja auch alles rechtliche Fragen hier. Deshalb sollte ich das können. Also im Ausgangspunkt ist das durchaus richtig, dass der Makler eine Betreuungspflicht hat, weil er ein Dauerschuldverhältnis mit dem Maklervertrag abschließt. Aber da gibt es ein paar Besonderheiten, die man beachten muss. Die Unterschiede zum Versicherungsvertreter dann verschwimmen lassen. Also erstmal ist es so, dass diese Betreuungspflicht, anders als zum Beispiel die Beratungspflicht, die steht nicht im Gesetz. Die wird sozusagen allgemein aus der Natur des Maklerverhältnisses abgeleitet. Da sagt man, das ist in der Regel ein Dauerschuldverhältnis und daraus folgen dann die Betreuungspflichten. Aber sie stehen ja, wie gesagt, nicht im Gesetz. Im Gesetz die Betreuungspflichten und deshalb kann man davon auch abweichen durch eine vertragliche Vereinbarung. Das ist anders bei den gesetzlichen Pflichten. Da steht, da darf man keine anderen Vereinbarungen treffen. Aber bei den nicht gesetzlichen Pflichten, die sozusagen von der Rechtsprechung oder so hergeleitet werden, da ist das durchaus möglich. Deshalb kann man in gewissem Umfang kann man sich von dieser Betreuungspflicht auch befreien, wenn man es mit dem Kunden vereinbart. Der BGH sagt ausdrücklich, das ist kein unabdingbarer oder essentieller Inhalt eines Maklervertrages, so ein Dauerschuldverhältnis. Deshalb ist das grundsätzlich erstmal möglich. Das schwächt das natürlich schon wieder erheblich ab. Und dann haben wir auf der anderen Seite haben wir den Vertreter. Da sagt man auch tatsächlich im Ausgangspunkt, naja, der ist nicht in einem Dauerschuldverhältnis, aber da gilt ja das Gleiche. Da kann man auch was anderes vereinbaren und das kann man auch konkludent, also durch schlüssiges Handeln vereinbaren. Da braucht man keinen schriftlichen Vertrag. Ist ja genauso wie beim Maklervertrag. Der kommt ja häufig auch einfach dadurch zustande, dass man als Makler für den Kunden tätig wird, ohne dass man einen schriftlichen Vertrag trifft. Und umgekehrt gilt das natürlich auch für den Vertreter. Das kann halt durchaus passieren, dass das Verhältnis zum Kunden so ausgestaltet ist, dass man rechtlich davon ausgehen müsste, das ist ein Dauerschuldverhältnis. Und dann treffen den Vertreter auch ganz schnell Betreuungspflichten. Also das ist natürlich auch nicht ausgeschlossen. Es gibt sogar Fälle, und das ist dann sogar ein Haftungspotenzial für den Vertreter, bei dem der Vertreter sich rechtlich wie ein Makler behandeln lassen muss. Der ist dann quasi Anscheinsmakler. Und das ist immer dann der Fall, wenn er seine Vertreterstellung nicht deutlich zum Ausdruck bringt. Also wenn er dem Kunden den Eindruck vermittelt, er agiert wie ein Makler, indem er nicht sagt, also ich bin hier nur Interessenvertreter für die Versicherung, sondern sich verhält, wie ein Makler sich verhalten würde. Dann sagt man, dann muss er sich auch als Makler behandeln lassen. Und das wird jetzt sozusagen, wenn man Versicherungsvertreter direkt für eine Versicherung ist, wahrscheinlich selten passieren. Also dann hat man ja irgendwie an Geschäftslokal steht groß Allianz dran, auf meiner Visitenkarte steht Allianz. Da erkenne ich als Kunde sofort, der ist für die Allianz tätig. Das kann aber beim Strukturvertrieb durchaus anders sein, weil da ist es ja so, dass da dann der Name des Strukturvertriebs auf der Visitenkarte draufsteht und man nicht ohne weiteres erkennen kann, der ist ja jetzt hier Versicherungsvertreter. Und häufig verhält man sich ja, man will ja sozusagen dem Kunden auch den Eindruck vermitteln, man agiert da schön im Kundeninteresse und ist unabhängig von den Versicherungsgesellschaften. Insbesondere dann, wenn man Mehrfachvertreter ist, dann hat man ja auch mehrere im Portfolio. Da kann das schon durchaus mal passieren. Und dieses Risiko, das hat halt ein Versicherungsvertreter. Und dann hat er natürlich auch die Betreuungspflicht. Und dann ist noch eine Besonderheit zu beachten, also selbst wenn er keine Betreuungspflicht hat, dann gibt es in gewissem Maße für das Versicherungsunternehmen Betreuungspflichten. Also das ist hier zum Beispiel für diese eine Aussage relevant, die heißt ja, ist für den Versicherungsmakler erkennbar, dass der Versicherungsnehmer seiner Beratung bedarf, so wird er diese aktiv anbieten müssen. Das Gleiche gilt auch für die Versicherungsgesellschaft. Das steht so im Versicherungsvertraggesetz. Also dann hat auch das Versicherungsunternehmen nach Abschluss des Versicherungsvertrages, wenn dann später erkennbar wird, okay, da ist Anpassungsbedarf oder da besteht eine Deckungslücke, dann muss auch das Versicherungsunternehmen aktiv werden und den Kunden beraten. Also das ist dann wie beim Makler. Und in der Praxis ist es so, dass das Versicherungsunternehmen, wenn es einen Vertreter hat, was einem bestimmten Kunden zugeordnet ist, diese Beratungspflicht natürlich in aller Regel nicht selbst übernimmt, sondern vertraglich dem Handelsvertreter, also dem Versicherungsvertreter aufbürdet und sagt, geh du mal zum Kunden und klär du das mal, dass die Versicherung des Kunden angepasst wird. Also sozusagen mittelbar über das Versicherungsunternehmen holt sich der Versicherungsvertreter auch eine ganze Menge an Pflichten rein, die man im weitesten Sinne unter diese Betreuungspflicht fassen kann. Also und in der Praxis ist es ja auch tatsächlich so, dass wenn man sich auch beim Strukturvertrieb das anschaut, dann hat man da natürlich auch immer Pflichten vereinbart, wie man sich gegenüber dem Kunden verhält. Und ohne dass ich jetzt natürlich solche Regelungen im Detail im Kopf habe, da ist mit Sicherheit auch einiges dabei, was in Richtung Betreuung geht. Also am Ende ist es so, dass die Unterschiede zwischen Vertreter und Makler dann gar nicht so groß sind. Und hier wird ja genau der umgekehrte Eindruck erweckt, weil es steht zwar nicht ausdrücklich da, aber es soll wohl so heißen, lieber Makler, hier, du hast ganz, ganz fiese Betreuungspflichten, Und das im Umkehrschluss, weil es ja hier um den Makler geht, man stellt das ja nicht dem Vertreter gegenüber, soll das als Vorteil des Versicherungsvertreters dargestellt werden. Und so ist es dann aber tatsächlich in der Praxis oder rein rechtlich dann doch nicht. Ja.
Ja. Der letzte Satz auf dieser Folie, der lautet: Schlussendlich muss ein Anlass für eine Beratung auch nicht immer notwendigerweise der Sphäre des Versicherungsnehmers entsprechen, wie beispielsweise bei einer Änderung oder Erweiterung des versicherten Risikos, sondern kann grundsätzlich auch aus der Sphäre des Versicherungsmaklers resultieren, zum Beispiel Produktverbesserungen. Auch hier wiederum, ich habe bei einem Kunden eine Police platziert und kann ihm sagen, hey, ich habe jetzt ein besseres Angebot für dich. Also wer würde das nicht machen?
Es sieht halt gefährlich aus. Es ist schwarze Schrift, rot darauf markiert. Es wirkt sehr gefährlich. Maklervertrags als Dauerschuldverhältnis. Es sind halt so Passagen rausgerissen und gezeigt, die das Ganze extrem gefährlich für einen darstellen sollen.
Ja, aber also, dass ich einen Kunden betreue, das ist doch,
ja.
Das ist, also ich weiß jetzt nicht, wie, was ich dazu sagen soll, aber im nächsten Absatz wird auch klar, warum ein Makler den Kunden betreut, wirklich betreut, denn auch das Vergütungsmodell des Versicherungsmaklers spricht für das Bestehen einer laufenden Betreuungspflicht. Der Makler erhält nämlich neben einer Abschlusskotage auch eine laufende Kotage, welche oftmals sogar auch als Betreuungskotage von den Parteien deklariert wird. Und jetzt kommt hier der Punkt, den ich besonders spannend finde. Laufende Kotagen und laufende Betreuungspflicht wird hier auch wieder rot markiert dargestellt. Da steht nichts anderes, als dass der Makler Betreuungsprovisionen oder Bestandspflegeprovisionen für seine Verträge, die er platziert hat, bekommt. Soweit ich mich richtig erinnere, wurde im Erstgespräch bei der Tekis gelehrt, wir wollen dich ein Leben lang betreuen. Also eigentlich auch genau dasselbe. So, jetzt einfach nur mal zur betriebswirtschaftlichen Betrachtung. Wo macht eine Betreuung mehr Sinn und mehr Spaß? Wenn ich dafür bezahlt werde, in dem Fall als Versicherungsmakler, oder wenn ich halt keine laufende Betreuungsprovision bekomme?
Ja. Ich würde vorher schon mal ansetzen, weil, also ich weiß nicht, ich kenne nicht die Vergütungsstruktur der Tekis,
da kommen
aber üblicherweise, also ich kenne es, dass es meistens so ist, dass auch Strukturvertriebe oder Versicherungsgesellschaften an Versicherungsvertreter Bestandspflegeprovisionen zahlen. Bei Tekis, ich weiß das bei dem Halbvorgänger AWD, da haben die das tatsächlich wohl nur als Abschlussprovisionen gemacht, ist aber am Ende kommt es aufs Gleiche hinaus, weil die Abschlussprovision ist dann vielleicht höher oder so, aber also sozusagen, dass Versicherungsvertreter keine laufende Kotage erhalten, das halte ich erstmal für eine steile These, die wahrscheinlich so überhaupt nicht haltbar ist.
Daniel, du hast vollkommen recht. Also auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass es unabhängig vom Vertriebsweg so ist, dass Versicherungsgesellschaften Bestandspflegeprovisionen bezahlen. Das bedeutet aber nicht, dass der Vertrieb diese Provisionen auch an die Vertriebler weitergibt. Es gibt ganz, ganz viele Beispiele von Vertrieben, in denen das nicht so ist. Samuel, nach 7 Jahren Tekis, Repräsentanzleiter, was ist so deine Erfahrung mit Bestandsprovisionen bei Tekis versus Bestandsprovisionen als Makler?
Ja, gibt schon Unterschiede. Soll man das mal so sagen? Ja, kommt halt darauf an, ob man halt für eine Haftpflicht 51 Cent bekommt oder von mir aus auch das Zehnfache.
Ja, das ist also
mit. Naja, das ist ja auch von, man muss ja gucken, welche Versicherungssparte ist betroffen. Also bei Sachversicherungen bekommt man ja sowieso häufig einfach nur regelmäßige, gleichbleibende Provisionen, solange der Vertrag im Bestand ist. Und da sagt der BGH auch, das ist sozusagen, ist so ein Mix aus Abschlussprovision und Bestandsprovision. Und wesentlicher wäre die Frage bei Lebensversicherungen. Also da ist es natürlich, hat man eine klare Unterscheidung zwischen Abschluss- und Bestandspflegeprovision. Und im Übrigen, der Begriff Bestandspflegeprovision, der ist ja erstmal neutral. Der besagt ja nicht, für wen man den Bestand pflegt. Der lässt sich genauso verstehen, dass man sagt, irgendwie dafür, dass man den Kunden im Bestand hält, Nämlich für den Versicherer kriegt man diese Provision. Das heißt nicht, dass man den Kunden betreut. Das ist damit nicht unbedingt gesagt. Der ist neutral gehalten, dieser Begriff.
Der nächste Satz auf dieser Folie, der bringt vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel. Ist für den Versicherungsmakler also erkennbar, dass der Versicherungsnehmer seiner Beratung bedarf, so wird er diese aktiv anbieten müssen. Übersetzt bedeutet das für mich, wenn der Kunde einen Termin möchte, dann gebe ich ihm einen Termin. Ja? Also ich weiß jetzt nicht, welcher Selbstständige, welcher Unternehmer zu seinem Kunden sagen möchte, ich habe keine Lust auf Geschäft mit dir. Aber letztlich, wenn der Kunde jetzt sagt, hey, ich habe geheiratet, habe eine Frau, die braucht auch Versicherungsschutz, kannst du das machen? Ich weiß jetzt nicht, ob da ein Vertreter Nein sagen würde.
Ja, aber wo liegt der Unterschied?
Dass es im Wesentlichen fast keinen Unterschied gibt. Der Tenor zieht sich hier durch die Folien durch. Aber machen wir einfach mal weiter. Mal gucken, ob wir in der zweiten schwarz-rot geschriebenen Folie vielleicht noch ein paar Nuggets finden, die für die Vertreterschaft sprechen. Der erste Satz auf dieser Folie lautet nämlich, fordert der Versicherer den Makler auf, vom Kunden bestimmte Unterlagen oder Informationen einzuholen oder erhält der Makler als Korrespondenzmakler das Schreiben des Versicherers an den Kunden als Abschrift, so darf er sich eben nicht darauf verlassen, dass der Kunde von sich aus seinen entsprechenden Verpflichtungen nachkommt. Ihn treffen in diesem Fall Überwachungs- und Kontrollpflichten. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich weiß, was das jetzt bedeutet, aber habe ich recht, wenn ich sage, Daniel, dass das für beide Parteien zutrifft? Sowohl Makler als auch Vertreter, oder wie interpretierst du diesen Satz?
Boah, wahrscheinlich schon. Also ich muss da selber mal diesen Satz mehrfach auf der Zunge mir zergehen lassen oder drüber nachdenken. Aber wahrscheinlich tun. Also es ist ja so, der einzige Unterschied, naja, also ich würde das wahrscheinlich ähnlich beurteilen für den Vertreter. Ja,
das, aber vor allem auch
das,
hier.
Da muss man dann wieder im Einzelfall gucken und auch beim Makler muss man gucken, wie weit die Vollmacht reicht. Also die Vollmacht kann ja auch irgendwie beschränkt sein. Ja. Dann kann der Versicherer, dann wird er dadurch überhaupt nicht frei, wenn er das an den Makler schickt von seinen Verpflichtungen. Also das ist
aber auch
eine sehr weitgehende These, die halt sozusagen im Einzelfall zutreffen mag, aber eben keine allgemeine Gültigkeit für sich beanspruchen kann.
Was hier halt wieder suggeriert wird, ist, dass der Makler immer einen umfassenden Maklerauftrag hat, eine umfassende Vollmacht und sich um alles kümmern muss. Was hier nicht drin steht, dass man auch Sparteneinschlüsse oder Ausschlüsse in den Vertrag mit reinpacken kann. Und was hier auch nicht drin steht, ist, dass letztlich auch hier, wenn dieser Satz übersetzt wird, was er für mich bedeutet, ist, Kunde wird berufsunfähig. Gesellschaft möchte vom Kunden ärztliche Unterlagen haben. Ich sage dem Kunden, schickt der Gesellschaft die Unterlagen. So, wenn der Kunde das nicht macht, bin ich jetzt als Makler für die Überwachung und Kontrolle dieser Tätigkeit verantwortlich. So verstehe ich diesen Satz jetzt. Aber auch hier ist das kein Hexenwerk. Da frage ich ihn an, hey, Kollege, hast du die Unterlagen geschickt oder schickst sie mir oder wie auch immer? Auch das gehört einfach zum Job dazu. Also es ist jetzt nicht so, dass unser Job nur darin besteht, Gin-Tastings zu machen und Leuten zu erzählen, was für ein krasser Unternehmer man ist.
Ja, also ich verstehe das wahrscheinlich so dann in deinem Beispiel, dass der Kunde einfach was an den Makler schickt, damit der das weiterleitet an den Versicherer und das dann irgendwie unterbleibt aus irgendeinem Grunde. Aber in diesem Fall würde ich wahrscheinlich für den Vertreter ähnlich beurteilen. Ja. Also das macht vielleicht an einer Stelle einen Unterschied, dass man bei Vertreter vielleicht sagen kann, mit Zugang beim Vertreter ist es auch dem Versicherer schon zugegangen in rechtlicher Hinsicht. Das wäre dann vielleicht ein Unterschied. Aber wie gesagt, das ist halt am Ende eine Einzelfallbetrachtung. Also da kann man nicht generell sagen, also der Makler haftet dann auf jeden Fall, während der Vertreter nicht haftet. Also das ist...
Also für mich persönlich wäre das jetzt kein Grund, um Vertriebspartner bei der Tekis zu sein, weil ich dann irgendwie weniger Überwachungs- und Kontrollpflichten habe oder so. Aber auch wenn wir uns auf dieser Folie mal weiter bewegen, ne, der nächste Satz, nach einem gewissen zeitlichen Ablauf dürfte es überwiegend wahrscheinlich sein, dass sich die Umstände des Kunden und dessen Absicherungsbedarf geändert haben. Der Versicherungsmakler wird daher wohl gut beraten sein, den Versicherungsnehmer in regelmäßigen Abständen die Überprüfung seiner Verträge anzubieten. Das ist doch ein ganz normaler Servicetermin, oder nicht? Also,
den gibt es ja so.
Ja, Daniel? Ja, hier, Ja, hier ist es ja auch tatsächlich so, dass auf die EIDD Bezug genommen wird. Das hattest du gerade nicht vorgelesen.
Ja, lass mich
Und
das mal kurz vorlesen, Daniel, Entschuldigung.
ja.
Unterliegt nicht dem vorgegebenen Turnus der laufenden Geeignetheitsprüfung im Rahmen von IDD, dürfte dem Makler aber aufgrund der generellen Betreuungsverpflichtungen schwerer fallen, diese nicht anzubieten. So, das war der Satz, den ich jetzt gerade nicht vorgelesen habe. Entschuldigung, Daniel, jetzt.
Genau, also das ist sozusagen, da wird Bezug genommen, also die Aussage wird dann in Zusammenhang gestellt mit der Geeignetheitsprüfung im Rahmen der IDD, der laufenden Geeignetheitsprüfung. Das heißt sozusagen bei Versicherungsanlageprodukten, bei Lebensversicherungen und bei Rentenversicherungen, privaten, hat man ja sozusagen das MiFID-2-Programm in einer Leitform auch für den Vertrieb von Versicherungen umgesetzt. Und das kommt aus der Anlageberatung. Und da ist es halt tatsächlich so, dass man sowieso, wenn man es nicht extra vereinbart hat, gar keine fortlaufende Geeignetheitsprüfung schuldet. Das heißt, da wäre die Aussage dann sowieso schon falsch. In dem Moment, wenn ich dem Kunden empfohlen habe, eine bestimmte Anlage zu erwerben und der Kunde macht das, dann enden meine Pflichten, wenn ich nichts anderes vereinbart habe. Also ich muss dann nicht fortlaufend beobachten, wie sich die Kapitalanlage des Kunden entwickelt hat. Also das ist sozusagen, und ansonsten, ja, muss man halt gucken. Also ich würde das rechtlich nicht so ein, wenn man bei anderen Versicherungen, jetzt hatte ich ja gesagt, man hat, wenn man Anlass erkennt, dass man vielleicht was ändern muss an der Versicherung. Also eine anlassbezogene Tätigkeitspflicht. Und da hätte ich meine Zweifel, ob alleine ein Zeitablauf die schon auslöst. Also der Anlass muss sein, dass ich irgendwie erkenne, der Kunde hat sein Haus unheimlich erweitert, sodass eine Unterversicherung jetzt entstehen könnte, wenn ich das weiß. Aber alleine aus der Tatsache, dass der Kunde die Versicherung schon 5 oder 7 Jahre hat, würde ich jetzt nicht eine Pflicht zur proaktiven Überprüfung dieses Vertrages ableiten.
Abgesehen davon einfach mal die Praxis anschauen. Ich persönlich habe mit meinem Kunden mindestens einmal im Jahr einen Servicetermin, eher zweimal im Jahr, wo wir uns alles gemeinsam nochmal anschauen, wo dann gewisse Auffälligkeiten sicherlich ans Licht kommen würden. Samuel, wie schaut es bei dir in deiner Organisation aus? Servicetermine gehören zum Daily Doing, oder?
Auf jeden Fall.
Ja.
Also hier gibt es ja keinen Unterschied zwischen einem Vertreter oder
Ja.
einem Versicherungsmakler.
Ja, und da finde ich den letzten Satz auch sehr charmant. Die Betreuungspflicht kann vom Versicherungsmakler nicht im Maklervertrag ausgeschlossen oder eingegrenzt werden. Das will ja auch keiner. Also man verspricht den Kunden ja auch irgendwo zu Beginn der Beratung, hey, ich bin dein Ansprechpartner für alle finanziellen Angelegenheiten. Es soll eine laufende Betreuung stattfinden. Es soll immer wieder Rat eingeholt werden. Also die Argumentation auf dieser Folie, die ist für mich eigentlich nicht schlüssig.
Aber sowohl als Vertreter wie auch als Makler.
Ja. Also, das meine ich ja mit nicht schlüssig, ne? Also, das ist für mich jetzt keine Argumentation gegen den Maklerstatus oder gegen die Maklerschaft, sondern vielmehr eine Definition der Dinge, die man in unserem Job halt einfach machen muss.
Ja, auf jeden Fall.
Und hinzu kommt, dass selbst das gar nicht in Stein gemeißelt ist. Das ist nämlich rechtlich noch völlig unklar, ob man die Betreuungspflichten ausschließen oder eingrenzen kann. Klar ist eins, man kann sich nicht keine Haftungserleichterung, also sozusagen eine Haftungsbeschränkung, dass man nur in bestimmten Fällen haftet, als bei der Vermittlung, für die Vermittlung vereinbaren. Und zwar weder als Makler noch als Vertreter. Aber hier geht es ja nicht mehr um den Vermittlungsvorgang, sondern um die nachfolgende Betreuung. Und
Ja.
da greift die Gesetzesvorschrift, die hier maßgeblich ist, ja eigentlich vom Wortlaut her nicht ein. Das heißt, das ist noch völlig unklar, ob man sozusagen da vielleicht sogar die Betreuungspflicht ausschließen oder eingrenzen kann. Also selbst wenn man es nicht kann, man kann sie mit Sicherheit spezifizieren und inhaltlich näher festlegen, was denn eigentlich betreut werden soll und was nicht. Genauso wie man natürlich im Maklervertrag bestimmte Versicherungssparten einfach ausschließen kann und sagen kann, die sind gar nicht Gegenstand des Maklerverhältnisses.
Ja,
Das ist auch völlig klar.
Eieiei, liebe Tekes. Also Daniel, ich habe ja jetzt schon ein paar Konfrontationen mit Anwaltsdeutsch gemacht und deswegen würde ich mit meiner anwaltlichen Erfahrung behaupten, oder ist der letzte Satz gegebenenfalls unter einer Tatsachenbehauptung zu werten?
Naja, das sind wir wieder im fiesesten Wettbewerbsrecht. Es ist eigentlich eine Meinungsäußerung. Das ist sozusagen, man sagt, Tatsachenbehauptung ist nur irgendwas, was man beweisen kann oder nicht beweisen kann. Also irgendwie empirisch nachweisen kann oder durch Einsichtsnahme, wie auch immer. Das ist eigentlich eine Meinungsäußerung. Aber das ist sozusagen, die Rechtsprechung sagt, wenn eine rechtliche Bewertung als feststehend und ganz klar eindeutig als feststehende Tatsache dargestellt wird, so wie es hier der Fall ist, dann kann das auch eine irreführende Angabe sein. Also
genau das ist ja das, was ich meine. Du hast ja gerade gesagt, so in Stein gemeißelt ist das im Gesetz gar nicht. Und hier steht rot markiert drin, Betreuungspflicht kann im Maklervertrag nicht ausgeschlossen oder eingegrenzt werden. Und das ist, also wenn ich Anwalt wäre, ne? Liebe Leute, seid mal froh, dass ich Makler bin. Okay, gucken wir uns mal weiter an. Haftung des Vertreters gegenüber dem Kunden. Und jetzt kommen ein paar spannende Dinge, weil jetzt haben wir uns die ganze Zeit über die Haftung des Maklers gegenüber dem Kunden unterhalten. Bei der ganzen Thematik waren wir uns ja alle einig, dass das eigentlich auch genauso eins zu eins auf den Vertreter umgemünzt werden kann. Jetzt kommt es spannend, mit blau hinterlegt, weißer Schrift, Haftung des Vertreters gegenüber dem Kunden. Bei Fehlern des Vertreters im Antragsprozess werden Kenntnisse des Mehrfachagenten dem Versicherer zugerechnet. Auge-Ohr-Rechtsprechung des BGH in Fett gedruckt, sodass der Versicherer zum Beispiel nicht vom Vertrag zurücktreten kann und der Kunde Versicherungsschutz hat. Der Auftraggeber haftet für seinen Vertreter, sofern dieser nicht vorsätzlich dem Kunden einen Schaden zugefügt hat. Daniel, du guckst jetzt gerade schon so richtig skeptisch. Was geht dir gerade durch den Kopf?
Also ich versuche den zweiten Satz nachzuvollziehen, rechtlich nachzuvollziehen. Der Auftraggeber haftet für seinen Vertreter. Wer ist denn hier der Auftraggeber und wer der?
Also ich lese hier raus.
Ach so, das ist die Versicherungsgesellschaft.
Oder der Vertrieb.
Für den Versicherungsvertreter.
Ja, also ja. Ich lese hier übersetzt für mich, Tekes haftet für dich als Vertreter.
Ja. Ja, genau. Also, okay, kommen wir erstmal zur ersten Aussage. Das ist tatsächlich, wir müssen ja auch mal ein paar Sachen einräumen hier. Das könnte tatsächlich ein ganz leichter Vorteil für den Versicherungsvertreter sein in bestimmten Konstellationen. Wenn es zum Beispiel darum geht, ob man vom Vertrag zurücktreten kann oder wie auch immer, dann ist sozusagen das, was der Vertreter gegenüber dem Kunden erklärt hat, gilt so, als wenn der Versicherer das selbst gegenüber dem Kunden erklärt hat. Und deshalb kann es in bestimmten Fallkonstellationen dazu kommen, dass gar kein Schadensersatzanspruch des Kunden besteht, weil das Gericht schon sagt irgendwie, naja, hier ist ja Versicherungsschutz gegeben, weil der Vertreter hat das ja gegenüber dem Kunden so bekundet. Das sind bestimmte Fallkonstellationen, wo tatsächlich das so sein kann. Da wäre es tatsächlich ein Vorteil, dass man als Vertreter tätig ist.
Die auf zweite der anderen Aussage, Seite, Entschuldigung, bevor wir zur zweiten Aussage gehen, aber auf der anderen Seite, wenn mir als Makler so ein Fehler passiert, ja, und der Versicherung vom Vertrag zurücktreten kann, dann habe ich eine Vermögensschadenshaftpflicht, die für den Schaden aufkommt. Richtig. Also das ist doch der schlimmste Fall, der passieren kann, oder?
Das bleibt immer noch. Der allerworst Case ist, dass die Vermögensschadenshaftpflicht dann sagt, das war eine vorsätzliche Pflichtverletzung und dann hat man da auch keinen Schutz oder so. Aber das ist wirklich ganz vorsätzliche Pflichtverletzung. Das heißt, ich muss wissen, dass ich was falsch mache. Das passiert ganz, ganz selten.
Ja, also und dann ist es ja beim Vertreter aber auch genauso. Hier steht ja auch drin, wo war das? Zugerechnet, zurücktreten kann und der Kunde, oder? Sofern dieser nicht vorsätzlich dem Kunden einen Schaden zugefügt hat. Also, das ist ja der zweite Satz in dieser ganzen
Folie. Genau, der zweite Satz ist wieder, da kommen wir wieder zum gleichen Thema, was wir die ganze Zeit schon haben, dass es wird wieder verschwiegen an der Stelle. Also, die Aussage ist, das Versicherungsunternehmen haftet für einen Schaden, den der Versicherungsvertreter verursacht hat. Ja, richtig. Aber der Versicherungsvertreter haftet daneben auch selbst. Punkt.
Weil genauso er in Regress
der gezogen Versicherungs- wird. Nee, nicht nur wegen Regress. Das steht so im Versicherungsvertrag gesetzt. Also das hatte ich vorhin gesagt. Bei einem Versicherungsvertreter haften zwei. Der Versicherungsvertreter bei einem Schadensersatzanspruch, der Versicherungsvertreter und die Versicherungsgesellschaft. Da kommt es nicht mal auf den Regressanspruch an. Auf den käme es nur an, wenn der Kunde sich entscheidet, nur die Versicherung zu verklagen. Dann kann die Versicherung im zweiten Schritt auf den Vertreter zugehen und sagen, jetzt hole ich mir aber das im Regress zurück. Sozusagen ansonsten, klar haftet das Versicherungsunternehmen für ein Fehlverhalten des Vertreters, aber der Vertreter haftet selbst. Und damit ist es kein Vorteil gegenüber einem Versicherungsmakler. Das ist ja sozusagen das, was verschwiegen wird bei dieser Aussage.
Also wir sind jetzt schon ziemlich weit in der Präsentation fortgeschritten, aber bisher bin ich immer noch nicht scharf drauf, bei der Tekis anzufangen. Du, Samuel?
Im Augenblick nicht.
Ja, ist alles eine Wertungsfrage, aber für mich klingt das bisher auch noch nicht so überzeugend. Aber ich bin ja auch Rechtsanwalt.
Ja, ich wollte gerade sagen. Ne?
Also ich verstehe die etwas suggestiven Aussagen schon etwas anders als vielleicht ein unbedarfter potenzieller Mitarbeiter oder so, der sich entscheiden muss, ob er jetzt das eine oder das andere macht.
Ja. Aber gucken, vielleicht wird das ja noch, ne? Denn wir haben jetzt hier die nächste Folie. Und das ist mit die spannendste Folie in dieser ganzen Präsentation. Also da freue ich mich schon seit Tagen und Wochen darauf, hier mal einfach darüber zu sprechen. Und zwar mit jemandem, der fachkundig ist. Denn stellt euch vor, weißes Blatt Papier oben steht in dicker, fetter, weißer Schrift, blau hinterlegt, Makler handelt im Interesse des Kunden und Vertreter nicht. Und dann steht da drunter ein Text. Im Gesetzestext steht das so geschrieben, also Makler handeln im Interesse des Kunden und Vertreter nicht. Im Gesetzestext steht das so geschrieben. Ob die Interessen des Kunden allerdings berücksichtigt werden und dieser hochwertig und bedarfsorientiert beraten wird, ist unabhängig vom Vermittlerstatus. Entscheidend für eine gute Beratung ist der Charakter des Vermittlers, seine Ausbildung, die Qualität des Teams um ihn herum, Backoffice und Spezialisten und die Sicherungssysteme des Unternehmens. Ein Berater, der nicht im Interesse des Kunden agiert, wird keinen Kunden gewinnen, seine Kunden nicht behalten und nicht weiterempfohlen. Yo, das ist ein Brett. Weil im Handelsgesetzbuch, soweit ich das zitieren darf, wird jetzt wahrscheinlich kein exaktes Zitat, aber da steht ja weitestgehend drin, dass der Handelsvertreter nach 84 HGB die Interessen seines Handelsherrn vertreten muss, während des Handelsmakler, die nach 93 HGB geführt werden, die Interessen ihrer Kunden vertreten. Was bedeutet das, Daniel? Was bedeutet das, wenn im Gesetz steht, der Vertreter vertritt die Interessen seines Handelsherrn und der Kunde bzw. der Makler vertritt die Interessen seines Kunden? Beziehungsweise was sind so deine allgemeinen Gedanken zu dieser Folie jetzt hier?
Naja, das sagt er ja eigentlich schon, also das steht ja eigentlich schon für sich, dass man als Makler Interessenvertreter des Kunden ist. Wie nimmt man als Vertreter die Interessen des Strukturvertriebes oder der Versicherungsgesellschaft wahrzunehmen hat? Also das ist ja sozusagen, das ist ja eigentlich fast gar keine rechtliche Frage, sondern das sagt ja schon für sich selbst, dass man irgendwie im anderen Lager steht. Und jetzt klar ist es so, dass man natürlich als auch als Interessenvertreter des Versicherungsunternehmens natürlich nur dauerhaft Kunden gewinnen kann, wenn man sie auch gut berät. Das ist, versteht sich aber von selbst. Das gilt unabhängig davon, dass man Interessenvertreter der Gesellschaft ist. Es ist natürlich rechtlich ein Unterschied, ob man im einen oder anderen Lager steht. Also deshalb
In welchen Situationen könnte das relevant werden, dass wir einfach mal eine konkrete Praxis haben? Ich sage euch mal, wie ich die Interessenvertretung wahrnehme und wie ich das verstehe. Du kannst mir, Daniel, sagen, ob das Ganze so richtig ist oder nicht oder ob das so zutrifft. Denn ich verstehe das Ganze so, wenn ein Handelsvertreter die Interessen seines Handelsherrn oder seines Strukturvertriebes zu vertreten hat, dann bedeutet das in meiner Interpretation Folgendes. Der Strukturvertrieb, in diesem Fall die Tekis, darf dem Handelsvertreter Weisungen geben. Das heißt, die dürfen bestimmen, welche Produkte verkauft werden, welche nicht verkauft werden. Die dürfen bestimmen, wie hoch die Provisionssätze sind, die weitergegeben werden. Die dürfen bestimmen, wie der Karriereplan ausschaut und so weiter und so fort. Das bedeutet, wenn die Tekis als Handelsherr in diesem Fall eine Entscheidung trifft, wie zum Beispiel, dass ein bestimmtes Produkt nicht mehr angeboten wird, dann hat der Handelsvertreter sich dieser Entscheidung zu fügen und vertritt somit die Interessen seines Handelsherrn, weil er das Ganze, das Produkt nicht mehr anbietet. Auch dann nicht, wenn der Kunde das haben möchte. Bin ich bis hierhin soweit erstmal richtig?
Richtig, ja.
So, bei einem Makler ist das wiederum anders, denn ein Makler in meiner Definition vertritt die Interessen seines Kunden. Und wenn der Kunde mir sagt, hey, ich möchte dieses Produkt haben, dann ist es mir prinzipiell rein aus dieser Interessenvertretungssicht erst einmal nicht wichtig, ob dieses Produkt jetzt irgendwie, was weiß ich, von irgendeiner Ratingagentur gewertet wurde oder nicht gewertet wurde oder ob es durchs Backoffice gejagt wurde oder nicht, sondern ich gehe jetzt erstmal mit dem Kunden ins Gespräch und sage ihm, ob er dieses Produkt haben kann oder nicht und ob das sinnvoll ist oder nicht. Also als Versicherungsmakler kann ich die Interessen des Kunden daher aus meiner persönlichen Sicht besser vertreten, weil ich eine komplett freie Entscheidung in meinem Handeln habe. Ich kann entscheiden, was ich anbiete, was ich nicht anbiete. Ich kann entscheiden, auf welche Anfragen ich eingehe und auf welche ich nicht eingehe. Und wenn ich diese ganze Situation richtig verstehe, dann hat der Handelsvertreter diese Freiheit nicht so sehr, weil er eben weisungsgebunden ist. Kommt das so ungefähr hin?
Das kommt so ungefähr hin. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, mit, dass der, die Gesellschaft eine Weisung erteilt, ein bestimmtes Produkt nicht anzubieten, das kann man sogar noch viel weiter fassen. Also was ist, wenn der, ich nenne ihn jetzt mal Vermittler als Oberbegriff, wenn der Vertreter weiß, da gibt es eine ganz tolle Versicherung einer anderen Gesellschaft, die jetzt für individuell für den Kunden viel, viel besser passen würde, dann darf er dem Kunden das ja gar nicht anbieten. Das ist genau. Ja die Interessenwahrungspflicht. Er darf das gar nicht anbieten. Und der Makler, der darf das erstens und zweitens ist er im Zweifel ja sogar verpflichtet dazu. Da wirkt sich diese Interessenwahrungspflicht nämlich dann wirklich voll aus. Also das ist ja dann der große Unterschied und halt keine Weisungsgebundenheit, auch was sonstige Sachen betrifft. Klar,
ja. Logisch. Also wie gesagt, klar ist es entscheidend, dass man guten Charakter hat und dass man dem Kunden was Gutes will und dass man dem Kunden nicht übers Ohr hauen will. Also das ist ja das, was ich immer bei solchen Präsentationen nicht verstehe. Natürlich geht es darum, dass man eine Dienstleistung erbringt und wie es das Wort schon sagt, die einen Dienstleister, die einen Mehrwert bietet. Aber es ist doch die Frage, in welchem Rahmen man das anbieten kann. Zum Thema Handelsvertreter sein, da kann Samuel bestimmt noch ein bisschen was dazu erzählen. Später kommen ja auch noch ein paar Folien. Aber jetzt, du warst ja 7 Jahre lang Handelsvertreter, jetzt bist du ja seit einer relativ kurzen Zeit eigentlich Makler. Was sagst du, Samuel? Inwieweit könntest du deine Interessen die Interessen der Kunden damals gut vertreten und wie weit kannst du es heute besser oder nicht? Also wie schaut da der Vergleich aus, deiner Erfahrung nach?
Man kann die Interessen genauso weiter irgendwo vertreten und hat keinerlei Einschränkungen. Aber es geht bei dieser Folie weniger darum, was der Makler nicht kann. Es geht eher darum, emotional den Kunden, dem Handelsvertreter zuzusprechen. Dass eben hier relativiert wird damit, dass man sagt, ihr habt eigentlich keine eigenen Kunden, aber es soll damit das Gleiche suggeriert werden, aber emotional ist euer Kunde. Ihr werdet sonst keine Kunden gewinnen und ihr werdet sie auch nicht behalten und nicht weiterempfohlen. Das heißt also, der emotionale Part dahinter ist eigentlich das Wichtige.
Ja, das ist dieser Satz. Entscheidend für eine gute Beratung ist der Charakter des Vermittlers. Ja, natürlich, schon klar. Aber wenn halt von oben kommt, dass ein Produkt jetzt aus dem Angebot rausfliegt,
ja,
wenn es noch so gut ist, da kannst du doch als Handelsvertreter für die Tekis nichts dagegen machen.
Nee.
Oder?
Du kannst nicht ändern. Du kannst ja nicht sagen, okay, ich will jetzt eine Ausnahme dafür haben und ich möchte das vermitteln. Es gibt ja viele Gesellschaften, die so nicht vermittelbar sind, obwohl sie gut sind.
Ja, das liegt ja wahrscheinlich wiederum daran, dass es einen qualifizierten Produktauswahlprozess gibt, an dem 300 Mitarbeiter im Backoffice beteiligt sind und jeden Tag nichts anderes tun, als den Markt von unten bis oben zu scannen. Okay, ja. Mich kurz in meine Zeit im Vertrieb zurückgesetzt. Ne? Aber das ist ja so der Punkt. Es gibt ja, das ist ja das, was Menschen im Strukturvertrieb häufig nicht verstehen. Es gibt ja so viel mehr Versicherungsgesellschaften, Produktangebote auf dem Markt, als das, was sie in der Regel anbieten dürfen, dass sie gar nicht eingrenzen können, ob es vielleicht etwas gibt, was für den Kunden besser geeignet wäre. Seien es jetzt Sachversicherungen, Investmentangebote, dritte Schichtpolicen und so weiter und so fort.
Man würde ja dann sagen, das wären Wald- und Wiesenvereine.
Ja, das, ja, okay. Aber letztlich haben wir jetzt, glaube ich, die Interessenwahrnehmung deutlich unterschieden. Ne? Also der Versicherungsmakler steht im Lager des Kunden und hat die Pflicht, seine Interessen zu wahren. Nämlich im Sinne von, okay, wenn es irgendwo was Besseres gibt, dann sage ich das dem Kunden. Und der Handelsvertreter hat unter Umständen gar nicht das Recht, die Interessen des Kunden zu wahren, weil er eine Interessenwahrungspflicht für seinen Handelsherrn hat und gar nicht dem Kunden sagen darf, dass es woanders unter Umständen was Besseres gibt.
Kann man das? Ja, also das, was du gesagt hast, da spielt halt die Weisungsgebundenheit oder die Weisungsbefugnis der Gesellschaft halt auch eine ganz, ganz erhebliche Rolle, weil in bis zu einem gewissen Maß kann die Gesellschaft dem Vertreter da schon eine ganze Menge an Weisungen erteilen. Die Grenze ist nur, man darf durch die Weisung nicht in den Kern der Selbstständigkeit des Vertreters eingreifen. Das will heißen irgendwie, man kann dem jetzt nicht die Tätigkeitszeiten vorschreiben. Du kommst um 9 und gehst erst um 18 Uhr und so weiter. Also sozusagen, das sind wirklich so die Kernbereiche, die halt die unternehmerische Tätigkeit des Vertreters ausmachen. Aber ansonsten kann man natürlich eine ganze Menge Anweisungen erteilen. Also was ja häufig vorkommt, dass dann halt vielleicht auch nicht als ausdrückliche Weisung das erteilt wird, aber dass man halt ein bestimmtes Produkt besonders pusht und mehr oder weniger unterschwellig in den Schulungen oder zu erkennen gibt, vermittelt man möglichst diese Versicherung.
Diese
Versicherung dann häufig irgendwie hohe Provisionseinnahmen verbunden sind, ist dann steht vielleicht auf einem anderen Blatt, ohne dass es jetzt in jedem Einzelfall so ist, aber es wird ja seine Gründe haben.
Ja, aber dem Vertreter im Strukturvertrieb ist das ja eigentlich egal, wie viel Provisionen die Versicherung abwirft, weil er kriegt ja immer nur den Satz, den er auf seiner Stufe hat.
Ne? Ja, klar, das macht es ja dann sozusagen dann nochmal unterschiedlich, weil der Overhead bleibt ja dann, der Mehr-Overhead bleibt ja dann bei dem Vertrieb. Jetzt könnte man umgekehrt sagen, dass der Makler ja dann unterschiedlich agieren könnte, weil er unterschiedliche Provisionssätze hat. Aber da greift ja halt dann voll die gesetzliche Interessenwahrungspflicht. Ja, also das darf er ja nicht machen. Er darf sich ja nicht an seinen Provisionen orientieren.
Warten wir noch kurz zum Thema Provisionen. Kommen wir noch, da kommt noch eine spannende Folie. Aber letztlich ist das hier schon sehr, 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 sehr interessant, wie das hier dargestellt wird. Und allem voran, was ich ganz, ganz wichtig finde, in der Selbstständigkeit im Handelsvertretertum, in dem Strukturvertrieb, ist aus meiner Empfindung die freie Zeiteinteilung eigentlich das Einzige, was du wirklich frei machen darfst. Weil die Produktpalette, die du anbieten darfst, die wird dir vorgegeben. Die Art und Weise, wie du Marketing betreiben darfst oder nicht betreiben darfst, die wird dir mit einem Code of Conduct vorgegeben. Die Art und Weise, wie du beraten darfst und wie du nicht beraten darfst, die wird dir vorgegeben. Also es ist recht wenig eigenständig selbstständiges Handeln, was ich persönlich im Strukturvertrieb gesehen habe.
Ja, man würde sagen, irgendwie so auf die Grundessentialien achten Strukturvertrieb auf jeden Fall schon, weil wenn er in den Kernbereich der Selbstständigkeit eingreift, dann wird der Handelsvertreter automatisch zum Arbeitnehmer. Und das ist natürlich etwas, was jeder Strukturvertrieb auf jeden Fall vermeiden will. Also das ist schon so ausgestaltet, jedenfalls die Verträge sind so ausgestaltet, dass diese Gefahr nicht besteht. Aber wie gesagt, eine weitreichende Weisungsbefugnis hat man gegenüber dem Handelsvertreter als Unternehmen dann als Gesellschaft trotzdem.
Ja. Und übrigens, man möchte nicht, dass die Leute als Angestellte gelten oder als Arbeitnehmer gelten, weil dann müsste man ja Sozialversicherungsbeiträge bezahlen, dann müsste man sich ja an den Kosten des Arbeitnehmers beteiligen und das ist ja alles dann ja, nicht mehr ganz so lukrativ, wenn man da nichts mehr für den Arbeitnehmer bezahlen muss.
Ja, ich bin kein Sozialversicherungsrechtler, aber das war, ich glaube, das haben die auch noch nicht geändert, oder es ist immer noch so, dass man für die rückständigen Beiträge, dass man da nicht den Arbeitnehmeranteil dann von dem Versicherungsvertreter verlangen kann, sondern alles muss, die kompletten Beiträge aus der Vergangenheit muss die Gesellschaft zahlen und sie kann sozusagen das nicht vom Vertreter zurückverlangen, sondern sie kann nur mit zukünftigen Lohn oder offenen Lohn aufrechnen. Aber ja. die Frage stellt sich ja dann häufig, auch wenn der Vertreter gar nicht mehr für den Vertrieb tätig ist, dann kann man gar nichts mehr verlangen als Gesellschaft.
Also genau das ist ja die Krux an der ganzen Geschichte, weil ein Vertrieb hat ja mit einem Mitarbeiter weitestgehend eigentlich keine Kosten, keine Sozialversicherung und kein Lohn, kein Urlaub und kein sonst irgendwas. Und im Gegenzug dafür besorgt der Vertreter ja Kunden. Also das ist eigentlich nur ein Win-Geschäft. Während ein Arbeitgeber im Sinne eines Unternehmens, welches Menschen Vollzeit beschäftigt, ja Lohnkosten hat und ein gewisses Risiko auch trägt, was der Strukturvertrieb in meinem Verständnis so nicht hat.
Ja, also es sind natürlich dann so die Tools und solche Sachen, die schon eine Leistung darstellen, aber das ist ja keine exklusive Position, die ein Strukturvertrieb innehat. Das gibt's ja irgendwie auch bei Pools oder Versicherungsgesellschaften direkt, wie auch immer. Also das ist
ja klar. Also wenn ich alleine überlege, dass die Leute im Vertrieb irgendwie ein Gehalt beziehen würden und Sozialversicherungen nachbezahlt werden müssten, ich glaube, das wäre die Pleite für so gut wie jeden Vertrieb. Aber da kommen wir jetzt ins Philosophieren rein. Wir wollen ja in dieser Präsentation noch ein bisschen weiterkommen. Die nächste Folie kann ich ehrlich gesagt nicht wirklich verstehen. Da kannst du vielleicht Samuel helfen. Da steht drin Haftung der Hierarchie. Und dann ist also dieses Hierarchiemodell von dem Strukturvertrieb aufgezeichnet. Man beginnt als Trainee, Beraterassistent, dann Juniorberater, Seniorberater und dann entscheidet man sich halt für eine Führungs- oder eine Profikarriere. Und dann steht links daneben, neben dieser V-Form, wo die unterschiedlichen Positionen aufgezählt sind, Haftung für jeden Kunden und jeden Vertrag dauerhaft durch die gesamte Hierarchie. Samuel, kannst du dir denken, was damit gemeint ist?
Nicht ganz normal, die Aufteilung der Provision.
Ja, okay, Stornohaftung, ja, okay, klar. Stornohaftung ist
die
Hierarchie
nicht
durch, aber das ist ja nichts anderes beim Versicherungsmakler auch.
Also, ja. Also ich verstehe die Folie auch nicht, also deshalb wahrscheinlich irgendwie, da müssten wir jetzt spekulieren an der Stelle, wenn wir sagen, was dahinter stehen soll, weil es unter dem Gesichtspunkt Haftung, unter dem Stichwort Haftung steht. Also wenn das jetzt sozusagen das Vergütungssystem wäre, dann würde ich sagen, also das ist ja dargestellt in Form einer umgekehrten Pyramide, ganz oben Führungskarriere und ganz unten Teamleiter, ich weiß gar nicht.
Daniel, das ist anders. Das sind zwei unterschiedliche Wege, die man gehen kann. Links ist Führungskarriere, das heißt, da sind Gruppenaufbauer, Teamaufbauer, rechts sind Berater, die nur Kunden beraten. Ja? Also ich kann nur mutmaßen, aber ich glaube, es geht hierbei um die Steuerhaftung, nämlich wenn der Teamleiter am Seniorberater ein Overhead verdient und das Ding in Storno geht, dann muss der Teamleiter seinen Teil, den er verdient hat, genauso gut zurückzahlen wie der Seniorberater. So, und ich kann mir vorstellen, dass hier so argumentiert wurde, ja, als Makler haftet man immer für die gesamte Provision. Ist das so, Samuel?
Nein. Wenn man natürlich alleine vermittelt und kein Team hat, dann ja.
Aber wir wissen ja jetzt auch, dass man als Makler Team haben kann. Und wie ist es, wenn du Leute unter dir anbindest? Wie schaut es da aus?
Dann haftet man auch nur für seinen Teil und hat keine gesamtschuldnerische Haftung. Also wieder
keinen Unterschied.
Nee, macht keinen Unterschied, aber sieht halt brachial aus.
Aber ja, ich glaube, wir sollten diese Folie einfach, weil die ist, wir philosophieren so ein bisschen. Die ist aus sich heraus nicht klar verständlich, bevor man noch hier uns vorwirft, dass er irreführend oder so.
Ja, nee, absolut richtig. Das geht hier. Das Einzige, was sinnvoll sein kann, ist die Steuerhaftung. Ansonsten macht das Ganze keinen Sinn. Deswegen gehen wir jetzt einfach weiter. Was macht der Wettbewerb? Eine Folie, wo so ziemlich alle Strukturvertriebe Deutschlands aufgezählt sind und welchen Status sie haben. Kein Plan, was sie damit bewirken wollten. Vielleicht sagen, hey, alle machen das so, also machen wir das auch richtig, weil die meisten sind irgendwie mit Versicherungsvertreter gekennzeichnet. Ist, glaube ich, für unsere Aufnahme hier weniger relevant. Provision. Provision ist wiederum ein sehr wichtiges Thema. Da habe ich nämlich ein paar spannende Dinge gelesen. Ich lese euch einfach nochmal die Folie vor. Kosten sind in jedem Produkt Tarif festgeschrieben. Die Höhe der Provision und der Kosten haben nichts mit dem IHK-Status des Vermittlers zu tun. Die Höhe der Provision, die der Vermittler erhält, ist abhängig von seinem individuellen Vertrag. Das ist fettgedruckt. Der Vertreter kann nicht nur Versicherungsverträge vermitteln, sondern darüber hinaus auch für Versicherer bestimmte Dienstleistungen erbringen, dass die eigenen Vergütungen erhöhen kann. Der Makler kann dieses nicht nach einem aktuellen Urteil des BGH nicht. Bevor wir in die rechtliche Geschichte reingehen, Daniel, kurze Frage, Samuel, wie viele andere Tätigkeiten für einen Versicherer hast du während deiner 7 Jahre Zeit übernehmen dürfen, für die du höhere Provision erhalten hast?
Ich könnte mir gerade gar keine ausdenken. Was hätten die jetzt machen sollen? Vielleicht irgendwie Briefe frankieren?
Ich weiß es auch nicht. Aber Daniel, der steht hier schon in den Startlöchern, der hat sicherlich eine rechtliche Definition zu dieser Sache und auch eine rechtliche Meinung dazu.
Also sozusagen die erste Aussage, dass die Höhe der Provision vom individuellen Vertrag abhängig ist, versteht sich eigentlich von selbst. Also,
ja.
Sozusagen, wenn man da gut verhandelt, dann kriegt man einen hohen Provisionssatz. Wenn man schlecht verhandelt, kriegt man einen niedrigen Provisionssatz. Das ist ja, also so ist meine Erfahrung, dass man, das ist ja eigentlich schon durch das Provisionssystem bei einem Strukturvertrieb bedingt, dass man zumindest, wenn man anfängt beim Strukturvertrieb, wenig Provisionen erhalten wird, weil man eben in der Struktur ganz unten ist. Also ich sage öfter, durch diesen pyramidenförmigen Aufbau ist das so, dass in einem Strukturvertrieb wenig viel verdienen und viele wenig verdienen. Nämlich die verdienen viel, die ganz oben sind in der Struktur, und die ganz unten sind, verdienen wenig. Und das ist eigentlich eine ziemlich banale Aussage, dass das ansonsten vom individuellen Vertrag abhängt. Aber kommen wir zur zweiten Aussage, die ja besagt, dass der Vertreter bestimmte Dienstleistungen für den Versicherer übernehmen darf, kostenpflichtig natürlich, also vergütungspflichtig, und der Makler darf das nicht. Das soll nach einem aktuellen BGH-Urteil so sein. Da fällt erstmal wieder auf, dass da nicht steht, welches BGH-Urteil, keine Fundstelle, kein Aktenzeichen, nichts. Das zieht sich ja so ein bisschen durch die ganzen Folien. Also wir hatten wir ganz viele Zitate, wo steht irgendwie, der Versicherungsmakler muss das und das tun, immer als Zitat gekennzeichnet, aber steht nicht da, wer es gesagt hat. Ist natürlich, klingt nicht so ganz seriös. Normalerweise muss man schon immer wissen, wer dieses Zitat in die Welt gebracht hat. Das macht ja schon einen Unterschied, ob das irgendeine Koryphäe für Versicherungsrecht ist oder Lieschen Müller. Jeder kann irgendein Zitat geben. Wenn ich nicht weiß, wer das war, dann kann ich die Qualität gar nicht beurteilen. Aber okay, hier steht jetzt wenigstens BGH ohne Fundstelle. Also es gibt tatsächlich ein BGH-Urteil, was sich mit dieser Thematik beschäftigt. Das ist allerdings nicht mehr ganz aktuell, schon ein paar Jahre alt. Gut, aber das wird mit Sicherheit gemeint sein, weil da hat der BGH gesagt, der Makler darf tatsächlich eine bestimmte Dienstleistung nicht für das Versicherungsunternehmen erbringen. Aber da ging es nicht, also die Ratio des Urteils ist nicht, dass man das generell nicht darf, sondern es ging um eine ganz bestimmte Dienstleistung, nämlich eine Rechtsdienstleistung. Was war passiert? Der Makler hatte die Schadensabwicklung für die Versicherung übernommen und den Kunden angeschrieben und gesagt, ja, wir können nur in Höhe von XYZ Euro regulieren, alles Weitere, da ist aus rechtlichen Gründen, nämlich den folgenden rechtlichen Gründen, das ist nicht möglich. Und da sagt der BGH, das ist eine Rechtsdienstleistung und die durfte der Makler nicht erbringen. Die hätte er erbringen dürfen, wenn das sozusagen eine Nebentätigkeit zu seiner Maklertätigkeit ist. Und da stand da tatsächlich die Maklerstellung entgegen, weil der BGH sagt, das ist natürlich mit dem Berufsbild, passt das nicht zusammen, weil eigentlich ist man ja als Makler nicht für das Versicherungsunternehmen tätig, sondern für den Kunden. Aber es ging halt tatsächlich nur um diese Rechtsdienstleistung. Das war das Entscheidende. Und die Frage ist, will man das überhaupt? Will man rechtsdienstleistend tätig werden? Also da bringt man sich ja am Ende noch in die Haftung. Und also als Anwalt höre ich öfter, Jura sei ja ganz schön nervig, komplex und auch jetzt nicht so prickelnd. Also das ist vielleicht nicht unbedingt etwas, was man wirklich will. Und zum anderen stellt sich die Frage, wie praxisrelevant das überhaupt ist. Also wie häufig kommt das vor, dass man irgendwelche besonderen vergütungspflichtigen, vermittlerfremden Dienstleistungen jetzt für die Versicherung übernimmt? Aber das könnt ihr ja wahrscheinlich besser sagen.
Ja, aber ja. Sogar wenn wir die Karrieremodelle anschauen, da gab es nirgends irgendwo einen Reiter, wo man sagen konnte, okay, durch die und die Dienstleistung kannst du deine eigene Vergütung erhöhen. Außerdem kenne ich auch keinen, der seine Vergütung in irgendeiner Art und Weise erhöhen konnte durch irgendwelche Dienstleistungen für irgendwelche Versicherer.
Also so kenne ich das auch. Also ich weiß, dass grundsätzlich eigentlich der Karriereplan strikt zu befolgen ist.
Genau.
Und da kannst du grundsätzlich links und rechts eigentlich nicht dran vorbei. Aber vielleicht meinen die ja allgemein irgendwelche anderen Vertreter, die das können. Ne? Beziehen das jetzt aber wiederum nicht auf sich selbst. Aber gut, schauen wir mal weiter, was hier noch drin steht. Denn wenn wir auf die nächste Folie drangehen, dann ist der Maklerpool hiermit eingeschlossen. Und wenn es jetzt um die Maklerpools geht, da kommen wieder ein paar spannende Aussagen raus. Ich würde sehr, sehr gerne wissen, was die Maklerpools darüber denken.
Die sind sehr spannend.
Ja, also da steht dran, ein Maklerpool hat Vertriebsvereinbarungen mit vielen Gesellschaften. Den angeschlossenen Maklern wird davon etwa 70% bis 80% ausgeschüttet und eine auf Einzelmakler abgestimmte Dienstleistung angeboten. Im AV-Bereich bekommt ein Makler je nach Pool und je nach Umsatz etwa 35 bis 42 Promille. Ja, ich empfinde diese Folie als Lüge. Aus zweierlei Gründen, nämlich ist die Dienstleistung eines Pools nicht zwingend auf Einzelmakler abgestimmt. Nehmen wir hier jetzt einfach als Beispiel die Vorfinanz als Pool. Da kann man wunderbar Vertriebsstrukturen aufbauen. Samuel, du machst das, glaube ich, sogar, oder?
Ja.
Und, funktioniert?
Ja, das funktioniert. Aber es hat Gründe, warum sie das so machen. Oder ich mutmaße, dass es Gründe hat.
Okay, was schätzt du, warum es so diese Gründe gibt?
Na, 35 bis 42 Promille, dann sagt man am besten noch dazu, man tut es ja vertrieblich sehr gerne, dann so ausführen, dass es sich für einen gut anhört. Wenn man dann sagt, hey, in den meisten Fällen sind es 35 Promille, mit Ausnahmen vielleicht mal 42, dann hört es sich nicht nach viel mehr an, wie das, was es in der höchsten Position im Unternehmen gibt, im Karriereplan. Was? Und dann denken die Leute, lohnt es sich jetzt wirklich deswegen, wegen so 4,5 Promille, mir da irgendwo Umstände zu machen? Ich glaube, nee, das bringt hier nichts. Deswegen, ich bleib mal, lasse so, wie es ist. Aber wenn man halt wirklich davon ausgeht, dass ich noch keine Gesellschaft gesehen habe, die 35 Promille ausbezahlt, sondern irgendwo die geringste, die Berufsunfähigkeit bei der Universa wäre mit 37 und 42 auch, ich sage jetzt mal, tief angelegt ist, dann muss ich jetzt schon sagen, dass es eigentlich eine Frechheit und, wie du schon sagst, eine Lüge ist.
Vor allem, selbst wenn es so wäre, ja, also mal angenommen sind 42 Promille, dann werden das grob über den Daumen gerechnet knapp irgendwas an die 10 Promille mehr als in der höchsten Position bei Tekes. Zumindest laut dem Karriereplan, den ich noch in Erinnerung habe, als ich aktiv war. Ich meine, an der Spitze gibt es irgendwie 31,5 oder 32 oder irgendwie sowas.
Ne? 30,5, ja.
Irgendwie sowas. 30,5, 31, 32. Also nehmen wir 10 Promille Unterschied. Wenn man einfach mal davon ausgeht, dass man in dieser Branche jetzt nicht pennt und sagen wir mal im Schnitt so seine 500.000 Bewertungssumme im Monat schreibt, dann sind es, wenn man das aufs Jahr rechnet, 6 Millionen Euro Bewertungssumme. Und 10 Promille auf 6 Millionen Euro Bewertungssumme ist eine ganze, ganze, ganze Menge Geld.
Ja, auf jeden Fall. Aber im Kleinen hört sich's dann entspannt an. Man denkt sich, ja, wegen 4 Promille. Die wollen, oder die Aussage wird dahinter sein, dass es sich entspannt anhört und dass es sich nach nicht viel mehr in der Maklerschaft anhört.
Und Daniel, was sind so deine Erfahrungen? Du bist ja schon wahrscheinlich am längsten von uns allen in der Branche irgendwie tätig. Mit Promillesetzung und Vergütung, kennst du dich aus?
Bedingt. Ihr seid da natürlich viel tiefer im Bilde, aber was mir hier natürlich schon mal fehlt, ist eine Gegenüberstellung. Also das ist ja sozusagen, was man denn im Vergleich dazu als Versicherungsvertreter für einen Strukturvertrieb verdient. Also das ist sozusagen, meiner Meinung nach ist es erheblich weniger, also was ja wieder durch die Struktur bedingt ist, weil da ja ganz viele mitverdienen. Bei Maklerpool ist es so, da verdient der Pool mit, der kriegt seinen Overhead und danach kommt der Makler. Und
Ja, aber
dazwischen liegt niemand.
was hier halt auch verschwiegen wird, ist, dass der Pool halt dadurch, dass er halt gewisse Tätigkeiten übernimmt, wie zum Beispiel Antragsverarbeitung und so weiter und so fort, erleichtert ja wirklich die Tätigkeit der Versicherungsgesellschaft. Und dass ein Maklerpool, glaube ich, auch ein bisschen höhere Eingangssätze verhandeln kann als ein einzelner Makler. Ne? Das bedeutet wiederum, selbst wenn ein Maklerpool sich in Overhead einbehält, dann bekommt ja der einzelne Makler, der einzelne Vermittler immer noch deutlich mehr als in der höchsten Position im Strukturvertrieb in der Regel. Also ich kann das jetzt natürlich nicht mehr komplett wiedergeben, aber soweit ich mich erinnere, wir haben damals, als ich bei Tekis war, angefangen auf der Position Trainee und damals, wenn ich damals sage, spreche ich von 2016 oder so, 2016, 2017, waren das 5 Promille. Dann hattest du ein paar Zwischenstufen mit 7, 9, 10 Promille. Dann kam die zweite wichtige Position, das ist der Seniorberater. Das waren irgendwie 14 Promille auf der nebenberuflichen Ebene und ich glaube, du hast 16 Promille, wenn du hauptberuflich warst, plus 2 Promille irgendwie Bonus oder sowas. Und dann, je nachdem, welchen Karriereweg du gegangen bist, Teamleiter, Repräsentanzleiter, da ging es dann, glaube ich, irgendwo in Richtung 20, 22 Promille.
Genau.
Richtig, richtig, Samuel, ne?
Ja.
Und dann darüber hinaus, also wie gesagt, an der Spitze irgendwas um und bei 30,5, 31 Promille oder so. Ne? Mit Standortleiterzuschuss und sonst irgendwas, vielleicht 32 oder so. Also ganz genau kann ich das nicht wiedergeben. Aber das sind um und bei 30, oder sagen wir komplett krass ausgerissen, 33, 34 meinetwegen, keine Ahnung, wie viel es ist, auf der allerhöchsten Position. Also da sprechen wir von GM oder General Manager of Sales halt.
Ja.
Du warst jetzt ein paar Jahre in dem Laden. Wie lange dauert es, bis man diese Position erreicht, so im Schnitt ungefähr?
Der Schnitt ist schwer zu sagen. Ich habe Schnelle gesehen. Man sieht aber auch viele, die es halt einfach nie packen.
Aber es sind halt schon ein paar Jährchen, ne?
Auf jeden Fall.
Also ich hab Leute kennengelernt, die waren teilweise 12 Jahre im Unternehmen und waren auf der Position Repräsentanzleiter. Also da ist schon eine gewisse Hürde dahinter.
Man kennt auch Leute, die 12 Jahre dort sind und auch Seniorberater sind.
Ja, gibt's auch, ne? Das heißt, damit schon zu argumentieren, finde ich sehr, sehr schwierig. Und vor allem, wenn man Versicherungsmakler wird, dann hat man ja von vornherein schon, ich nenne das immer Karriereplan ausgedribbelt, weil dann hat man ja schon mehr als in der höchsten Position im Strukturvertrieb.
Ja,
Angegeben. So.
aber es ist ja auch die Aussage hier, auf Einzelmakler abgestimmte Dienstleistungen.
Was auch nicht stimmt.
Nein, wenn man mit Team kommt und das Ganze richtig aufbaut, man hat keine abgestimmte Dienstleistung auf einen Einzelmakler, wo man nur allein im Büro sitzen kann. Ich habe da keine Probleme mit einem großen Team das Ganze zu machen.
Ja, und vor allem dann verdient auch jeder im Team wiederum mehr, weil man die Karrierestruktur oder den Karriereplan anders schreiben kann oder individueller gestalten kann.
Ja, also man kann
Entsprechend.
sogar, es gibt sogar Vertriebe, die wir angebunden haben, die haben die wie eine Art Trainee-Position bei mehr Vergütung eingeschätzt wie jeder Repräsentanzleiter. Einfach
Ja.
auch, dass sie sagen, hey, Leute, die anfangen wollen, die nebenberuflich oder branchenfremd einsteigen wollen, dass sie auch was verdienen. Und dass sie sagen, hey, ich bin motiviert.
Also wir machen das ja auch in unseren Lead-Projekten so. Wir geben den
Ja.
Leuten meistens so die Vergütung, die so um und bei dem Promillesatz von dem Repräsentanzleiter liegt, und versorgen die zusätzlich noch mit Lead-Anfragen, also mit Kundenanfragen, sodass der Akquise-Teil quasi abgenommen wird.
Ja.
Also da gibt es schon ganz, ganz wilde Möglichkeiten, die man machen kann. Aber also ich würde diese Folie mindestens als irreführend empfinden, und für mich wirkt die halt wirklich einfach wie eine dreiste Lüge. Bei der 35 bis 42 Promille stimmt einfach nicht. Es gibt auch sehr, sehr viele Verträge, die 45 Promille haben und manchmal sogar auch mehr.
Manchmal ja. Und es ist einfach frech. Aber man kann es gut verstehen, weil die Leute, wenn sie in dieser Präsentation drin gesessen wären, dann würde man das legitim abnicken und sagen, ja gut, also 35 Promille, das ist ja fast kein Unterschied zu dem, was ich jetzt habe.
Naja,
Tut.
also vor allen Dingen bleibt es ja bei der ersten Aussage, dass 70, also bei nicht außerhalb des AV-Bereiches, dass 70 bis 80% bei Maklerpools an den Makler ausgeschüttet werden. Das lässt für mich als Strukturvertriebsmitarbeiter nicht sehen, ob ich da als Makler mehr verdienen würde oder nicht, weil dafür müsste ich wissen, was denn eigentlich an den Strukturvertrieb ausgeschüttet wird. Also was der Strukturvertrieb als Provisionen erhält. Es stehen ja keine Zahlen da. Steht ja nicht da irgendwie im sonstigen Versicherungsbereich, erhält er so und so viel Prozent Provisionen der Makler, sondern es steht nur da, von dem, was der Maklerpool erhält, gibt er 70-80% weiter. Wie viel das dann am Ende ist, ist völlig unklar. Und dabei kann man wahrscheinlich wirklich, also kann man sagen, ohne dass man sich zu weit aus dem Fenster wagt, dass es jedenfalls sehr, sehr lange dauern wird bei einem Strukturvertrieb, dass man so viel verdient wie als Makler. Das ist ja wieder völlig klar durch diese pyramidenförmige Ausgestaltung eines Strukturvertriebes bedingt. Also am Ende ist es so, man wird davon ausgehen, dass ein Strukturvertrieb mit den Gesellschaften nicht ein viel besseres Provisionsergebnis verhandeln wird können als ein großer Maklerpool. Das heißt, das, was zu verteilen ist, ist auf beiden Stellen, auf beiden Seiten erstmal gleich. Beim Maklerpool ist es aber so, dass nach dieser Aussage hier, das weiß ich nicht, ob das stimmt, 70-80% an den Makler weitergegeben werden. Das heißt, von dem Gesamttopf landen diese 70-80% beim Makler. Beim Strukturvertrieb, da werden von den 100% dann an ganz viele Leute was ausgeschüttet, nämlich alle, die sich in der Struktur über einem befinden. Das heißt, da wird es wohl ziemlich schwer, dass man da in den ersten Jahren auf 70-80% des Gesamtbetrages kommt. Das ist, das wird faktisch nahezu ausgeschlossen sein. Ja.
Deshalb, also wäre vielleicht mal interessant, falls hier der eine oder andere Poolchef zuhört von dem Maklerpool, schreibt mir doch gerne eine Mail und sagt mir mal, wie viel ihr ausschüttet an die Makler, falls das irgendwie im Rahmen des Möglichen liegt. Aber grundsätzlich denke ich mir halt Folgendes, ne? Wie viel man in Euro auf dem Konto hat, hängt ja von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Wie viele Kunden ich habe, wie viele Wertungssummen ich schreibe und so weiter und so fort. Der Rechenmaßstab ist halt immer nur diese Promilleeinheit. So. Und ich habe irgendwann mal gelernt, Daniel, dass man nicht pauschal sagen kann, dass der Makler immer mehr verdient als der Strukturvertriebler, weil ein großer Generalmanager mit einem Team von 400 Leuten kann unter Umständen schon mehr Auszahlung auf das Konto bekommen als ein einzelner Makler.
Deshalb meinte ich, es dauert lang, bis man mehr verdient. Also da oben wird die Luft dünner. Bei der Pyramide ist immer so, dass oben weniger sind als unten.
Ja, aber grundsätzlich sind wir uns, glaube ich, alle einig, wenn ich sage, dass man pro Abschluss eines Vertrages, der in beiden Welten vermittelt werden kann, als Makler in der Regel mehr Provision bekommt als im Strukturvertrieb.
Jedenfalls für einen langen Zeitraum. Wenn man besonders gut ist, ganz schnell in der Struktur aufsteigt. Dann hat man natürlich den Vorteil, dass man auch Leute unter sich hat und so weiter, aber das dauert halt.
Ja, aber weil hier jetzt gerade schon von Ausschüttung von 70-80% gesprochen wird, Samuel und ich, wir haben uns ja vorher darüber unterhalten, was es in der höchsten Position als Generalmanager laut dem Karriereplan, den ich kenne, gibt oder gab. Ich weiß nicht, ob der inzwischen angepasst wurde. Es waren ja irgendwas um und bei 32 Promille. 30 oder 32 Promille, das wären knapp 70%, wenn man 45 Promille als Bemessungsgrundlage nimmt. Ja. Also wo ist hier der Unterschied? Und wenn ich als Makler aber 45 Promille habe, dann müsste man das wiederum hochrechnen, dann müsste ja der Eingangssatz des Maklerpools bei deutlich über 60 irgendwo liegen. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ist oder nicht, aber ja, ist eine ganz, ganz schwierige Folie.
Außerdem steht es in keiner Relation, wenn man das auf den Sachbereich in meiner Position als Repräsentanzleiter oder anderen im Strukturvertrieb zurückrechnet.
Ja, Sachbereich ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte, weil die Provision auf Sachgeschäft wird ja auch nochmal durch die gesamte Struktur geteilt. Ja. Da sind ja irgendwo 8, 9, 10, 11, 12 Ebenen, wie viele das auch sind. Und wenn halt irgendwo 20-23% auf den Jahresbeitrag als Bestandspflegeprovision gezahlt wird und das Ganze dann nochmal durch die komplette Hierarchie gejagt wird, ist das was anderes, wie wenn es gebündelt dann beim Makler ankommt.
Ja. Also es ist sehr irreführend hier.
Ich empfinde das, wie gesagt, also irreführend mindestens. Wenn ich das als Versicherungsmakler sehe, also wenn das ein öffentlicher Vortrag gewesen wäre und ich da drin gewesen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich aufgestanden und hätte gesagt, Einspruch, das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Ne? Machen wir mal weiter. Die Folie ist eigentlich irrelevant, weil da haben sie sich irgendeinen Maklerpool ausgesucht, der irgendwie Jahresüberschuss von 4.500 Euro hat.
Genau. Da sind halt zwei Positionen, sind da textlich hervorgehoben und ich vermute, was dahinter stehen soll. Da steht irgendwie, dass dieser Maklerpool hatte Umsatzerlöse von 178.000 oder 178 Millionen. Wahrscheinlich sind das steht nicht da, ob das in Tausenderangaben sind, also 178 Millionen. Und davon hat er 136 Millionen, muss er wieder abgeben als Aufwand, nämlich vor allem Provisionsaufwand. Das sind dann die Provisionen, die an die Makler ausgeschüttet wurden. Aber ja, was jetzt sozusagen die Ratio aus dieser Gewinn- und Verlustrechnung sein soll, das lässt sich der Folie natürlich nicht entnehmen. Das
können wir. Also ich erinnere mich an eine andere Präsentation aus demselben Vertrieb. Darüber gibt es auch ein Video auf YouTube, das heißt ein putziger Vorstand. Ein sehr, sehr spannendes Video, kann ich jedem nur empfehlen. Da geht es darum, dass der Vorstand von so einem Vertrieb einfach mal erzählt hat, wie es bei Maklerpool läuft. Und wenn ich diese Folie einfach mal so auf den ersten Blick sehe, dann erinnert es mich sehr daran, dass hier so eine Aussage stattgefunden haben könnte wie, ja, guck mal, Umsatzerlöse liegen bei 178, ob das jetzt 1.000 oder Millionen sind, ist immer scheißegal. Aufwandung, vor allem Provision, liegt bei 136 und was nach Steuern übrig bleibt, sind 4.500. Egal ob 1.000 oder Millionen. Und Leute, ganz ehrlich, wie kann man denn mit sowas einen ordentlichen Service für die Vertriebler bieten? Weil irgendwie müssen ja die Mitarbeiter, die das Backoffice führen und so weiter, bezahlt werden. Also so eine Argumentation kann ich mir hier
vorstellen. Nee, aber das kann eigentlich nicht die Argumentation sein, weil der Jahresüberschuss, der mit 4.500 oder 4,5 Millionen am Ende steht, der ist ja, das sind ja dann schon die gesamten Betriebskosten rausgerechnet, ja. Also genau das und so irgendwie. Also ja, das, was ich hatte letztens einen ähnlichen Fall, da habe ich einen Maklerpool vertreten und habe einen Strukturvertrieb, einen kleineren, verklagt, weil da der Geschäftsführer irgendwie so bei Facebook oder so behauptet hatte, die Einnahmesituation des Maklerpools ist ja ziemlich schlecht, wenn man da anguckt, dass irgendwie bei so und so viel Umsatzerlösen am Ende nur ein Jahresüberschuss von so wenig rauskommt. Das haben wir dann wettbewerbsrechtlich geklagt und auch relativ schnell Recht bekommen, weil das ist bei Maklerpool natürlich nicht der Maßstab, weil ja ganz viel durchlaufender Posten ist. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man hier aus diesem Verhältnis von 178 zu 136, also 178 Umsatzerlöse zu 136 Provisionsaufwand, dass man dadurch belegen wollte, dass zwischen 70 und 80% der Provisionen an die Makler ausgeschüttet werden, weil das Verhältnis ist exakt 76,40%. Das ist ja. Vielleicht soll das einfach nur als Beleg dienen, dass die Aussage ja so richtig ist auf der vorherigen Folie.
Okay, meinetwegen. Ich verdiene das aber mal trotzdem immer noch mehr pro Vertragsabschluss als ein GM. Also daher juckt mich diese Folie relativ wenig. Ja. Na, gehen wir einfach mal weiter. Das ist nämlich wiederum eine spannende Thematik. Überschrift dieser Folie ist, wem gehört der Kunde? Und darunter steht dann fett gedruckt, Kunden gehören niemandem. Sie können sich frei entscheiden, von wem sie betreut werden. Wenn ein Makler seinen Anbindungen wechselt, das bin ich wegen dem Schreibfehler in dieser Folie jetzt ins Stottern gekommen. Wenn ein Makler seine Anbindung wechselt, kann er Kunden, die weiterhin von ihm betreut werden wollen, jedoch leicht übertragen. Dem Vertreter muss dazu eine Willenserklärung des Kunden vorliegen. Ja, Daniel, rechtlich gesehen, was bedeutet das, wenn man sagt, der Kunde gehört zu jemandem?
Ja, das ist sozusagen natürlich, also die erste Aussage lautet, ja, Kunden gehören niemandem, sie können sich frei entscheiden, von wem sie betreut werden. Das ist eine relativ marginale Aussage wieder, das ist richtig. Das, was sozusagen eigentlich hinter dem Gedanken steht, wem gehört der Kunde, also das war ja als Frage aufgeworfen wird, das ist der rechtliche Aspekt, dass wenn ich ein Strukturvertriebsmitarbeiter bin, dann sind es nicht meine Kunden, die gehören rechtlich dem Strukturvertrieb. Das heißt, auch wenn ich den Strukturvertrieb verlasse, bleiben es erstmal die Kunden des Strukturvertriebes. Und die jetzt sozusagen nach und nach sukzessive einzusammeln, ist auch gar nicht so ganz einfach, weil man ja keine Geschäftsgeheimnisse verletzen darf. Und das tut man immer dann, wenn man sozusagen, um die Kunden zu kontaktieren, auf Kundenlisten aus seiner Strukturvertriebszeit zurückgreift. Dann ist es immer eine Geheimnisverletzung. Das heißt, wenn man aussteigt aus dem Strukturvertrieb, sind das rechtlich die Kunden des Strukturvertriebes. Die kann ich jetzt natürlich nach und nach abwerben. Aber da habe ich hohe rechtliche Hürden, die ich beachten muss, um mich nicht dem Vorwurf einer Geschäftsgeheimnisverletzung auszusetzen. Das ist übrigens auch ein Straftatbestand wieder. Deshalb ist das natürlich eine mühselige Arbeit, wenn man die Kunden dann irgendwann zu sich holen will. Das macht schon einen erheblichen Unterschied. Als Makler kann ich das immer einfach frei sagen. Da kann ich irgendwie dem Maklerpool sagen, nö, ich will den jetzt nicht mehr über dich betreuen lassen und so weiter. Das ist am Ende egal. Das ist sozusagen, da sind es wirklich meine eigenen Kunden.
Ja. Also ich finde, der Aufwand einer Kundenmitnahme als Vertreter wird hier deutlich abgeschwächt, indem hier einfach nur steht, der Vertreter muss doch so eine Willenserklärung haben. Aber was rechtlich dahinter steht, was das alles bedeutet, wie du es gerade erklärt hast, das wird hier jetzt nicht gesagt. Und allem voran, wenn man perspektivisch ein Unternehmen aufbaut, das Versicherungsmarkt, dann bleibt es hoffentlich nicht für immer ein Einzelunternehmen, sondern das bindet man dann irgendwann vielleicht in eine GmbH. Und spätestens, wenn es darum geht, das Unternehmen weiter zu vererben, zu verkaufen, zu veräußern, wie auch immer, dann stellt sich doch einfach die Frage, ob ich von jedem einzelnen Kunden eine Willenserklärung brauche, die rechtlichen Folgen davon jetzt erstmal abgesehen, oder ob ich einfach die GmbH verkaufen kann an den nächsten Nachfolger und das Geschäft dann sozusagen abgewickelt ist. Ja. Also sind ganz, ganz viele Themen drin, die aus meiner persönlichen Sicht hier einfach nur auf die Unerfahrenheit der Strukturvertriebler zielen, indem man sagt, ja, der Kunde gehört ja niemandem, ist ja kein Gegenstand, ja, natürlich nicht, aber es gibt irgendwo einen Unternehmenswert, der durch die Anzahl der Kunden und der Haushalte oder besser gesagt die Anzahl der Verträge definiert wird. Und inwieweit man diese Verträge und Kunden mitnehmen kann, was man damit machen kann, das ist halt der entscheidende Faktor aus meiner Perspektive, wie wertvoll ein eigenes Unternehmen ist und ob ich jetzt weiterhin in Zusammenarbeit mit dem einen Pool bleiben möchte oder nicht. Weil wenn ich jetzt keinen Bock mehr auf den Pool 1 habe, dann gehe ich halt zu Pool 2. Aber ich kann nicht sagen, wenn ich keinen Bock mehr auf die Tekis habe, dann gehe ich halt zu einem anderen Vertrieb und nehme meine Kunden alle mit. Das geht halt nicht.
Genau, also auch das, was du zutreffend gesagt hast, eben, ich kann ja als Makler, kann ich meinen Bestand verkaufen. Wenn das gute Kunden sind und viele Kunden sind, dann zahlt mir ein anderer Makler vielleicht gut Geld dafür. Und als Vertriebsmitarbeiter, als Mitarbeiter in einem Strukturvertrieb kann ich da gar nichts verkaufen, weil das sind ja rechtlich nicht meine Kunden. Das funktioniert halt nicht.
Dazu kommen wir noch, denn das ist nämlich genau die nächste Folie. Das ist eine perfekte Überleitung, Daniel. Vielen Dank dafür. Bestand verkaufen steht da oben drauf als Überschrift. Und dann steht da Folgendes dran. Da der Kunde dem Makler nicht gehört, ist das natürlich nicht möglich. Lediglich das Maklermandat und die damit verbundenen Provisionsansprüche können, sofern der Kunde zustimmt, auf einen anderen Vermittler übertragen werden. Die dafür bezahlten Beträge sind in der Regel nicht sehr hoch, da die Kunden sich jederzeit von jemandem anderen beraten lassen können und nicht an den neuen Vermittler gebunden sind. Ein neuer Betreuer, der Geld für einen Kunden bezahlt hat, hat in der Regel ein gesteigertes Interesse daran, dem Kunden neue Verträge zu vermitteln, damit sich sein Kaufpreis zügig amortisiert. Ein Vertreter kann seinen Kunden ebenfalls übertragen und dafür auch eine Abfindung bekommen. Das funktioniert allerdings nur innerhalb der eigenen Organisation, siehe Faceout Profiberater. Daniel, du schmunzelst schon. Der erste Satz, der mir jetzt hier aufgefallen ist, ist, dass der Makler seine Bestände nicht verkaufen kann und dass von jedem Kunden sozusagen eine Willenserklärung eingefordert ist. Oder eingefordert werden muss. Also mein Wissensstand ist, wenn ich einen Maklervertrag habe, dann steht da drin, dass ich die Nachfolge des Kunden an einen anderen Makler übergeben kann und somit habe ich die Willenserklärung des Kunden. Und wenn ich später mal meine Firma verkaufen möchte, dann verkaufe ich ja die Maklermandate oder die GmbH oder wie auch immer und dann muss ich mir nicht von jedem Kunden eine Unterschrift holen. Oder wie läuft das in der Praxis?
Ja, das ist sozusagen, also in einem guten Maklervertrag sollte das auf jeden Fall drinstehen, dass man sozusagen das Mandat auch auf dem Rechtsnachfolger oder an jemand anders übertragen darf. Dann gibt es einen Aspekt, der ist rechtlich noch nicht so ganz geklärt. Das ist der datenschutzrechtliche Aspekt. Inwieweit ich denn dann bei einer Bestandsübertragung, inwieweit ich mir vom Kunden nochmal eine datenschutzrechtliche Zustimmung dafür einholen muss. Da gibt es im Wesentlichen zwei Auffassungen. Die eine sagt opt-out und die andere sagt opt-in. Also sozusagen die eine sagt irgendwie, dass ich den Kunden nur anschreiben muss und sagen muss, ja, Bestand wurde übertragen. Wenn du mit einer Betreuung durch den neuen Makler nicht einverstanden bist, dann kannst du hier gerne widersprechen. Das ist die Opt-out-Lösung. Und andere sagen, dass man sich da nochmal die Zustimmung einholen muss von dem Kunden mit der Datenweitergabe. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass sozusagen, natürlich ist es so, dass wenn man einen Kundenbestand kauft, dann kauft man eine ganze Menge Goodwill. Das ist aber ganz häufig im Geschäftsleben so. Und natürlich wird da ja auch was für gezahlt. Also sozusagen, man hat natürlich immer das Risiko, wenn man den Bestand kauft, dass man Kunden verliert, dass Kunden abgehen. Aber das ist natürlich ein erheblicher Geschäftswert, ein Kundenbestand, den man auch verkaufen kann. Und wenn dann hier gesagt wird, ein Vertreter kann seine Kunden ebenfalls übertragen, dann steht ja eigentlich schon das Entscheidende im Nachsatz da, nämlich, dass man das nur innerhalb der eigenen Organisation machen kann. Und das wahrscheinlich auch nur, wenn da entsprechende Strukturen vorgesehen sind. Also das wird man nicht bei jedem Strukturvertrieb machen können. Aber das ist sozusagen, ist ja natürlich ein rechtlicher Unterschied. Also dass ich jetzt irgendjemanden den Bestand der von mir betreuten Kunden verkaufen kann, das geht halt einfach beim Vertreter nicht. Und dann gibt's noch die Aussage, dass der neue Betreuer natürlich ein Interesse hat, die Verträge des Kunden umzudecken, damit sich der Kaufpreis amortisiert schnell. Ja, ich weiß gar nicht, was die Tekes einem damit sagen will. Das ist ja sozusagen jetzt für den Makler nicht unbedingt ein Argument. Und also für den verkaufenden Makler und für den kaufenden Makler, der muss halt selbst wissen, was er an Verträgen umdeckt. Also wenn er eine langlaufende Lebensversicherung oder sogar eine Krankenversicherung umdeckt, dann hat er im Zweifel ein Haftungsproblem. Also davon sollte er vielleicht absehen. Und die Verträge, die man umdecken kann, bei denen ist es eigentlich gar nicht erforderlich. Das sind nämlich Sachversicherungsverträge. Und bei denen bekommt man sowieso eine fortlaufende Provision. Und da braucht man gar keine Umdeckung, um die gleichen Provisionen zu erhalten.
Also was ich hier lese, ist, dass die Tekes-Leute noch nicht verstanden haben, wie Bestandsverkäufer funktionieren. Weil wenn hier nämlich dran steht, ein neuer Betreuer, der Geld für einen Kunden bezahlt hat, hat in der Regel ein gesteigertes Interesse daran, den Kunden neue Verträge zu vermitteln, damit sich der Kaufpreis zügig amortisiert, dann klingt es für mich persönlich eher nach einem Strukturvertriebsverhalten, wenn es dort möglich wäre. Weil ein Bestandskäufer kauft ja in der Regel den Bestand deshalb, weil wiederkehrende Provisionen reinkommen und der Kaufpreis sich durch die wiederkehrenden Provisionen schon alleine innerhalb von wenigen Jahren amortisiert. Plus zusätzlich hat man das Potenzial, bei den neuen Kunden, die man sich erworben hat, vielleicht noch Versicherungslücken aufzudecken und zusätzliches neues Geschäft zu schreiben. Aber ich kenne persönlich keinen Menschen, der Bestände gekauft hat, um dort aktive Umdeckungen vorzunehmen. Also das würde ja keiner machen. Das ist ja, dann holt man sich neues Haftungsrisiko rein, Staunerhaftungsrisiko und holt man sich neue Arbeit rein, obwohl man eigentlich einen recht großen Bestand haben will, um Bestandspflegeprovision zu haben. Also das ergibt in sich schon mal gar keinen Sinn für mich. Und dann der letzte Satz, ein Vertreter kann seinen Kunden ebenfalls übertragen und kann dafür auch eine Abfindung bekommen. Das kann ist für mich hier relevant, weil ich weiß nicht, Samuel, du hast ja in deinen 7 Jahren Tekes auch schon ein paar Kunden aufgebaut. Wie viel konntest du davon veräußern, als du gegangen bist?
Halt, ganz kurz. Das ist sozusagen, das ist ja sowieso schon ganz enges Spektrum. Das steht ja sogar ausdrücklich drin. Man kann das innerhalb der Tekes auf einem anderen Tekes-Mitarbeiter übertragen. Aber das ist doch nicht relevant. Also das ist irgendwie, da gibt es wahrscheinlich vertragliche Regelungen, dass man das dann irgendwie so machen kann oder so. Und dann zahlt der eine was an den anderen. Aber das ist ja was ganz anderes, als wenn ich wirklich mit einem rechtsverbindlichen Kaufvertrag meine Kunden an einen anderen Makler verkaufe. Das ist, also das ist mit Sicherheit nicht annähernd eine vergleichbare Alternative, wenn man das
definitiv nicht vor allem, wenn man das, wie wir es vorhin besprochen haben, auch so macht, dass man zum Beispiel seinen Unternehmenswert, also seinen Kundenbestand, seine Mandate unter eine GmbH führt und dann die Firma verkauft, dann hat die Firma gegebenenfalls noch weitere Werte als zum Beispiel einen Markenwert, einen Bekanntheitswert oder Systeme, die dahinter aufgebaut wurden, die einfach funktionieren, die dann auch nochmal den Wert der Firma steigern. Also dass es nicht nur die Provisionen sind oder die Bestandspflegeprovisionen oder die Mandate, die man verkauft. Also auch diese Folie ist in meiner Definition, ja, bei der Bundeswehr haben wir früher damals gesagt, hier, wie heißt das, Stellen falscher oder Zuschaustellen falscher Tatsachen, ne? Stellen falscher Bilder. Also das ist ja einfach nie so in der Praxis und in der Realität. Und deshalb nochmal zu dir zurück, Samuel. Wie ist denn das mit Kunden weitervergeben innerhalb der eigenen Organisation, so aus der Real-Life-Praxis?
Selten gemacht, oder? Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber Kunden intern weiterzugeben beziehungsweise zu übertragen, findet selten statt, außer vielleicht an einen Profiberater, wenn sie darin irgendwie eine tiefere Beratung machen, wie zum Beispiel betriebliche Altersvorsorge oder Kapitalanlageimmobilien.
Und selbst dann wird ja meistens nur die Profi geteilt. Also die Erfahrung, die ich mit Vertrieben gesammelt habe, ist die, dass wenn der Vertriebspartner den Vertrieb verlässt, dass dann die obere Hierarchieebene, also die direkte Führungskraft darüber oder wer auch immer, anfängt, die Kundenliste des Vertriebspartners, der den Vertrieb verlässt, durchzutelefonieren und dann zu sagen, hey, lass uns mal zusammen einen Termin machen, der ist aus den und den Gründen gegangen, deswegen sollst du jetzt weiterhin bei mir betreut werden und da ist gar nichts mit Bestand übertragen und Kunden vermitteln oder was weiß ich nicht was. Also das sind nochmal ganz, ganz andere Spiele, die da gespielt werden.
Ja. Naja, vor allen Dingen, selbst wenn das hier irgendwie gehen sollte, dann hat man ja einen ganz engen Markt. Also man kann nur an irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Mitarbeiter Handelsvertreter Tekes so hat, aber weiß ich nicht, 2000 oder so vielleicht, dann oder nee, so viel nicht, 500 oder so wahrscheinlich, dann könnte man...
Also Daniel, ich muss dich hier kurz korrigieren, die Tekes liegt laut den Zahlen, die mir bekannt sind, bei ungefähr 8000 Vertriebspartnern.
Und die haben alle ein 34D oder was?
Das weiß ich nicht.
Nein.
Das weiß ich nicht. Aber die offizielle Zahl, die mir bekannt ist, ist bei irgendwo um bei 8000. Aber selbst dann, wenn du mit einem Bestand, mit einer Firma in den Markt gehst und das Ganze veräußern möchtest, dann gibt es Angebote, dann kann man verhandeln, dann kann man den Preis verhandeln. Und selbst wenn es innerhalb eines Vertriebes wie der Theke möglich wäre, kann ich mir vorstellen, dass da halt ein Wert vorgegeben ist, eine Abfindung, die du halt dafür bekommst. So, damit du das Ganze halt nicht umsonst abgibst. Zum Thema Phase-Out-Modell kommen später auch noch ein paar Folien. Aber das ist halt definitiv nicht dasselbe. Also es ist aus meiner Perspektive definitiv nicht vergleichbar. Mhm. Vor allem kann ich, wenn ich jetzt ein Versicherungsmaklerunternehmen in mehreren Generationen führen möchte, das, was ich aufgebaut habe, einfach irgendwann an meine Kinder weitergeben. Wie würde das Ganze denn innerhalb eines Strukturbetriebes funktionieren?
Naja, vor allen Dingen, wichtig wird das Ganze ja, wenn man irgendwie näher zur Rente kommt. Und dann kann ich da wird die Tekes dann wahrscheinlich, also klar kann man das dann auf einen anderen Mitarbeiter übertragen, aber ich weiß gar nicht, ob die Tekes das dann mitmacht, weil wenn ich dann in Rente gehe, dann wird der Handelsvertretervertrag beendet und dann kriege ich gar keine Provision mehr von der, die behält dann die Tekes. Man hat als Handelsvertreter dann in dem Fall, in diesem spezifischen Fall einen Ausgleichsanspruch, aber der ist natürlich weitaus geringer als das, was man dann sonst, was einem an Provisionen entgeht. Also vor allen Dingen Bestandspflegeprovisionen sind nicht ausgleichspflichtig. Also
ja. Also ganz, ganz, ganz dünnes Eis, liebe Tekes. Aus Maklersicht ist diese Folie wirklich fast schon dreist.
Ja, also es ist sozusagen, da wird so der Eindruck ein bisschen vermittelt, das sei irgendwie gar kein wesentlicher Unterschied, was, wenn man Bestände verkauft. Und in echt ist das einer der signifikantesten Vorteile, die man als Makler hat, gegenüber einer Tätigkeit als Strukturvertriebsmitarbeiter. Also das jetzt sozusagen, das wird versucht zu relativieren, aber der Vorteil ist wirklich meiner Meinung nach eindeutig.
Ja, definitiv. Also vor allem auch, wir sprechen ja immer noch vom Bestandsverkauf. Aber ich persönlich kenne auch Makler, die ihr komplettes Geschäftsmodell darauf ausgelegt haben, Bestände zu kaufen und sich dadurch auch wirklich, wirklich einen Unternehmenswert aufzubauen. Also es ist ja nicht so, dass in unserer Branche die Gewinnung von einzelnen Kunden der einzige Weg ist, um sich einen Kundenbestand aufzubauen. Es gibt viele Gründer, die Maklerversicherungsunternehmen gründen und dann Bestände einfach dazu kaufen, damit sie schon mal was haben, mit dem sie arbeiten können. Und das geht meines Wissens nach im Strukturvertrieb nicht. Und selbst wenn es ginge, dann würde es ja gar keinen Sinn machen, weil dann würde ich ja einen Bestand für den Vertrieb kaufen, weil der Bestand gehört ja dann oder beziehungsweise die Mandate, die Verträge gehören ja dann dem Vertrieb. Also das ergibt in keiner Welt Sinn für mich.
So, noch kurze Info. 3000 lizenzierte Berater und Beraterinnen.
Tickets hat 3.034 Dealer und 5.000 nicht 34 Dealer.
Scheint so.
Okay, wo hast du das her?
Also ich habe nur die Zahl 3.000 lizenzierte Beraterinnen und Berater von der Homepage.
Okay, ja, dann, Entschuldigung, habe ich denen zu viel zugetraut. Ich dachte, es wären 8.000, aber wenn es nur 3.000 sind, dann ist das halt... Sind das
halt und ich lag nicht ganz so doll daneben.
Auch ja, auch in Ordnung. Ne? Okay, aber man darf ja Zahlen schätzen. Das ist ja jetzt keine Sache, die man so nicht raushauen darf. Das ist ja keine Tatsache.
Ja, aber es ist wieder denklogisch, dass es auch weniger potenzielle Interessenten gibt als für Makler, weil für Makler sind alle... Theoretisch alle mit 34D-Zulassung ein potenzieller Käufer, während für die Tekes-Mitarbeiter nur die anderen Tekes-Mitarbeiter. Und das sind denklogisch weniger mit 34D, als im gesamten Markt tätig sind mit
34D. Vor allem, ich glaube auch nicht, dass es so abläuft, dass es irgendeinen anderen bei der Tekes gibt, der dann den Bestand übernimmt, sondern dass die Tekes den Bestand übernimmt, irgendwie eine Abfindung dafür bezahlt und dann an einen anderen Berater weitergibt. Also das ist so eine Sache, die ich mir vorstelle, die funktionieren könnte. Aber wie genau die das machen, also das weiß ich leider nicht. Also das vielleicht kannst du, Samuel, später noch ein bisschen was zu diesem Face-Out-Modell sagen. Du hast das ja wahrscheinlich auch irgendwie mal miterlebt oder geschult bekommen. Aber da sind wir jetzt noch nicht. Es geht immer noch um Bestandsverkäufe, denn die nächste Folie, die wir hier haben, da steht als Überschrift drauf, nur Makler können fremde Verträge übertragen. Und dann steht da drauf, sofern eine Infrastruktur besteht, die es ermöglicht, Kundendaten, Dokumente, Provisionen und so weiter zu übertragen, und das Versicherungsunternehmen dem zustimmt, kann jeder unabhängig vom Vermittlerstatus Verträge übernehmen. Jetzt kommt dein Erfahrungsbericht, Samuel. In 7 Jahren Tekes, wie war das denn so mit Bestandsübertragungen von Kunden in deinem Bestand?
Kam selten vor, bis gar nicht. Also wir haben es nicht einmal durchgeführt. Und ich habe ehrlich gesagt auch von niemandem davon gehört, dass er das gemacht hat. War es bei dir mal so, dass du jemanden irgendwie Bestände übertragen hast, Fremdbestände irgendwo reinbekommen hast? Das Einzige, was wir wirklich gehabt haben, war die Situation, dass Makler unsere Verträge umgedeckt haben.
Bei uns war das so, wir hatten grundsätzlich immer den Auftrag und die Absicht, wenn möglich alles umzudecken und in den Bestand der Tickets zu holen. Und wenn es denn irgendwo, also nicht den Bestand der Tickets zu holen, sondern im Sinne von die Verträge, die der Kunde hat, sondern einfach, okay, wenn der Kunde jetzt irgendwie Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude bei der, keine Ahnung, Versicherung X hat, die Tekes nicht anbietet, dann hätten wir sie zur Versicherung Y bringen sollen, die Tekes halt mit anbietet. Also Umdeckung machen. Ne? Bestandsübertragung im Sinne von, der Kunde hat einen Vertrag, der ihn die Beratung mitbringt und den soll er behalten. Wir übernehmen ihn einfach nur in die Betreuung. Das kam äußerst selten vor. Und das hat vor allem nur dann gut funktioniert, wenn das eine Gesellschaft war, die von der Tekes auch mit angeboten wurde. Wenn es Fremdgesellschaften waren, also Gesellschaften, die Tekes gar nicht im Angebot hat, dann war die Vorgehensweise so, dass man immer ein Schreiben, also per E-Mail sich an Tekes hat wenden müssen, um Erlaubnis bitten hat dürfen, ob man das tun darf und dann entweder eine Bestätigung oder eine Ablehnung bekommen hat.
Und das Entscheidende ist in rechtlicher Hinsicht, also hier ist ja ein Teil des Satzes, ist ja fett gedruckt. Also der nicht fett gedruckte Teil lautet, wenn die Infrastruktur besteht und das Versicherungsunternehmen zustimmt, dann, jetzt kommt der fett gedruckte Teil, kann jeder unabhängig vom Vermittlerstatus Verträge übernehmen. Es geht um den Makler, dem der Bestand übertragen oder die Person, dem der Bestand übertragen wird. Der überträgt. Und diese Aussage ist natürlich bei einem Strukturvertrieb falsch. Wenn ich Strukturvertrieb-Mitarbeiter bin, dann kann ich nicht von irgendjemandem Dritten Verträge auf mich, also der nicht zum Strukturvertrieb gehört, auf mich übertragen lassen. Ich kann nur auf den Strukturvertrieb übertragen lassen. Wenn ich auf mich übertragen lasse, verstoße ich gegen das bestehende Wettbewerbsverbot, weil dann, wenn das meine Kunden sind, dann kann ich mit denen nur Geschäft machen, wenn ich gegen das Wettbewerbsverbot verstoße. Dann mache ich eine Konkurrenztätigkeit zum Strukturvertrieb. Also, wenn dieser Satz, so wie er da wörtlich steht, ist der falsch.
Also ich sehe das auch so. Also das ist die gesamte Präsentation ist bisher nicht ganz so richtig, finde ich persönlich. Mhm. Nur was hier jetzt einfach so aus meiner Perspektive versucht wird runterzuspielen, ist der Fakt, dass wenn ein Kunde zu mir kommt und ich Versicherungsmakler bin und der vorher woanders war und ich die Sachen, die er hat, als geil empfinde, dann kann ich einfach die mit einem Mandat zu mir in die Betreuung übernehmen. Das ist meistens nicht mehr als eine Unterschrift auf der Vollmacht und ein Klick auf dem PC. Und dann habe ich einerseits alle wichtigen Informationen zu diesem Vertrag, sodass ich den Kunden auch wirklich gut betreuen kann. Und andererseits bekomme ich wiederum die Bestandspflegeprovision für diese Verträge. Und das funktioniert so, laut meinem Kenntnisstand, in dem Strukturvertrieb nicht oder sehr, sehr selten. Es gibt Strukturvertriebe, die das können, aber bei der Tekis, also zumindest zu meiner Zeit, ging das nicht.
Ja, aber vor allen Dingen ist in dem Fall, wenn das funktioniert, dann ist es, kann der Kunde auf den Strukturvertrieb übertragen werden.
Ja.
Nicht auf den Mitarbeiter des Strukturvertriebes. Das geht nicht. Das wird nicht funktionieren.
Und dann ist man wieder auf den Goodwill des Vertriebes angewiesen, ob die Kunden einem zugeschlüsselt werden oder nicht.
Ja, klar. Also ansonsten, die Aussage ist ja auch wieder banal. Natürlich stehen auch Unternehmen untereinander im Wettbewerb und ein Strukturvertrieb kann einem anderen Unternehmen Kunden abwerben. Das ist eigentlich die banale Aussage. Das ist in unserer Wirtschaftsordnung immer so.
Ja, also wir halten fest zu dieser Folie, ein Makler kann ohne Probleme Verträge zu sich in den Bestand übertragen. Bei einem Strukturvertriebler wird es zumindest schwierig. Also wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, ob die Tekis das kann oder nicht. Samuel, da bist du vielleicht auf einem aktuelleren Stand.
Nee. Also zu meinem Kenntnisstand können sie so nicht, aber auch die Bestände zu übernehmen in den eigenen Bestand war nur dann möglich, wenn eine Erhöhung durchgeführt wurde.
Okay. Ja, also wir können
aber auf jeden Fall vorher hat dann die Tekis die Provision vollständig eingehamst, die Bestandsprovision oder wie auch immer, oder wie?
Nee, man hat einfach keinen Bestand übertragen.
Achso, man hat sozusagen immer nur dann, wenn man einen Neuvertrag mit dem Kunden abgeschlossen hat, dann hat die Tekis auch, nee, die anderen Bestände waren dann weiterhin irgendwo anders oder die anderen Verträge waren dann weiterhin irgendwo anders.
Ja, klar. Man konnte es ja dann nicht übertragen und dann waren halt die Fremdbestände nicht bei einem, aber man hat es ja schön in einer Excel-Tabelle oder in einer Word-Datei für den Kunden gesammelt, aber wenn man die nicht verbessern konnte oder man nicht selber anbieten konnte, dann wurden die, wenn sie gut waren, so beibehalten.
Ja, also wie gesagt, bisher, wir sind jetzt auf Folie 24 und bisher ist da eine ganze, ganze Menge drin, die laut meiner Auffassung und auch laut der rechtlichen Auffassung von dir, Daniel, jetzt nicht ganz so zutreffend ist, wie es da drauf steht.
Naja, verfälschen zumindest. Also sozusagen, es werden die entscheidenden Sachen nicht gesagt.
Mindestens irreführend. So, jetzt kommt Folie 25. Ein Makler kann mehr Produkte anbieten. Und dann kommt natürlich der Satz, es gibt keine Produkte, die nur Makler zur Verfügung stehen. Umgekehrt ist es eher zutreffend. Die Auswahl und die Qualität der zu vermittelnden Produkte ist abhängig davon, welche Vorauswahl das übergeordnete Unternehmen vorgenommen hat. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Satz. Keine Produkte, die nur Makler zur Verfügung stehen. Okay, vermutlich hat Makler keinen Exklusivvertrag mit irgendeiner Gesellschaft, was heißt, nur der Makler wird es vermitteln dürfen. Aber andersrum, ja, eine Qualität der zu vermittelnden Produkte, die durch eine Vorauswahl definiert wird, das halte ich für zumindest fraglich. Weil gerade in Zusammenhang mit der Tekis, ich habe die Verträge der Tekis gelesen, und wenn jeder Vermittler für die Tekis ein Handelsvertreter für die Tekis ist, dann ist die Tekis wiederum Handelsvertreter für die Gesellschaft Swiss Life. So steht das in den Verträgen drin. Und ist es nicht so, dass Produkte innerhalb der Tekis nicht angeboten werden, weil die zu schlecht sind, sondern weil sie halt einfach aufgrund von Gründen, die ich kenne, nicht angeboten werden. Ich habe, als ich Makler wurde, ganz, ganz viele Produkte und Produktlinien und Tarife kennengelernt, außerhalb des Tekis-Universums, die aus meiner persönlichen Perspektive deutlich besser sind in eigentlich allen Ansichten, seines Kosten, seines Fondsauswahl, seines Möglichkeiten der Flexibilität und so weiter und so fort, als die Produkte, die Tekis zur Verfügung stellt. Aber es wird immer mit dieser Vorauswahl und dieser Qualität argumentiert, obwohl ich persönlich glaube, dass dahinter eigentlich nur eine Vorgabe des übergeordneten Handelsherrn steht. Darf man das so sagen? Oder wie, ich weiß nicht, wie ist es denn in der Realität? Also ich persönlich habe keine qualitativ hochwertige Produktvorauswahl erlebt. Was ich erlebt habe, Und das ist jetzt ein Erfahrungsbericht. Ich weiß nicht, ob es immer noch so ist oder nicht. Aber was ich erlebt habe, ist, dass in den Vergleichsrechnern überdurchschnittlich oft die Swiss Life immer Platz 1, 2 und 3 besetzt hatte. In jeglichen Sparten eigentlich. Während andere Produkte halt nicht so gepusht wurden. Und wenn ich den gleichen Vergleichsrechner, jetzt nehmen wir Software, auf den gleichen Kunden anwende, da haben wir auch schon ein paar Vergleiche durchgeführt, mit einer ähnlichen Situation anmache, da kommen da halt unter Umständen ganz, ganz andere Produkte raus.
Naja. Naja, hier schon der erste Teil der Aussage, recht abenteuerlich. Da steht, es gibt keine Produkte, die nur Makler zur Verfügung stehen. Umgekehrt ist es eher zutreffend. Also das hat für mich schon fast ein bisschen ironische Züge, weil es ist ja so, dass die meisten Strukturvertriebe, das war ja auch auf der einer der vorherigen Folien angezeigt, die meisten Strukturvertriebe haben selber einen Status als Versicherungsvertreter. Das heißt, die sind für eine bestimmte Versicherungsgesellschaft tätig. Dann gibt es natürlich auch Mehrfachagenten, die haben mehrere Versicherungsgesellschaften. Aber die können halt nur als Einfachagent, also nur die Produkte dieser einen Versicherungsgesellschaft anbieten, als Mehrfachagent die Produkte von, weiß ich nicht, 3 oder 4, je nachdem, wie viel das auch immer sein mögen, mit denen sie eine Vertriebsvereinbarung haben. Und der Makler, der kann alle möglichen anderen Produkte aller anderen Versicherungsgesellschaften anbieten. Also ich meine, was soll denn da an der These, dass eigentlich dem Vertreter nur mehr Produkte zur Verfügung stehen, was soll denn daran richtig sein? Also das funktioniert ja nicht. Und damit der Strukturvertrieb ist ja beschränkt auf bestimmte Versicherungsgesellschaften. Damit gibt es natürlich Produkte, nämlich die überwiegende Mehrzahl, die nur Maklern zur Verfügung stehen. Der Satz lautet aber, es gibt keine Produkte, die zum Makler nur zur Verfügung stehen. Umgekehrt ist es eher zutreffend. Also was jetzt da, also das verkehrt die tatsächlichen Gegebenheiten wirklich ins Gegenteil, wenn man sagt, es gibt keine Produkte, die nur Maklern zur Verfügung stehen. Also wenn der Strukturvertrieb als Versicherungsvertreter eine Anbindung an bestimmte Versicherungsgesellschaften hat, dann stehen ihnen nur diese Produkte zur Verfügung. Der Makler kann auf mehr Produkte zurückgreifen. Die Aussage kann eigentlich unzutreffender gar nicht sein. Der Tick ist an der Stelle. Und dann kommen wir erst zum zweiten Teil, den du, Ruslan, gesagt hast. Wenn es um die Produkte geht, also wenn man die gegenüberstellt, die wenigen, die beide vermitteln können, der Strukturvertrieb und der Makler, dann ist das Argument, was hier gebracht wird, naja, also da ist die Qualität ja der Auswahl beim Strukturvertrieb viel besser, die Vorauswahl, weil die besseren Strukturen haben oder so. Das ist zumindest fraglich, weil die tatsächliche Qualität spielt nicht selten eine nur untergeordnete Rolle, sondern es werden aus anderen geschäftspolitischen Gründen dann bestimmte Produkte gepusht, egal ob sie jetzt besser für den Kunden sind oder schlechter als andere Produkte. Also selbst dieser zweite Teil, den ihr jetzt gerade schon thematisiert hattet, der Aussage, der ist eigentlich, kann so nicht wirklich gehalten werden, denke ich.
Ja. Sag mal, was sagst denn du dazu? Jetzt seit du Makler bist, ist deine Produktqualität im Angebot schlechter geworden, weil du jetzt kein Backoffice mit 300 Mitarbeitern hast, die täglich nichts anderes tun, als den Markt zu scannen? Oder wie schaut es bei dir jetzt aus?
Ja, also, was soll ich jetzt dazu sagen? Nein, ich habe ja genauso eine Art Backoffice mit an der Hand. Ich habe ein Kompetenzcenter mit dabei. Ich kann mich weiterbilden. Ich kann trotzdem genauso meine Kenntnisse an den Kunden bringen und ich kann genauso mein Wissen auffrischen, wenn ich mal was nicht genau weiß. Das heißt, ich habe ein Backoffice an der Hand und ich sage es jetzt offen und ehrlich, kann auch in vielerlei Hinsichten, vielerlei Sparten angenehmer vermitteln, wenn ich halt sage, ich habe zum Beispiel im Gewerbebereich einen Kunden und das heißt dann nicht, ruf mal bitte bei der VHV an, weil die machen das Geschäft mit Maschinenversicherungen, sondern ich habe halt jetzt irgendwo sehr viele verschiedene Gesellschaften an der Hand und kann die direkt miteinander vergleichen. Also ich weiß jetzt nicht, wo hier die Problematik dastehen soll. Also
erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion damals, die wir bei Banken hatten und geschlossenen Fonds. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Im Zuge der, also was dann nach der Finanzkrise dann so richtig durchschlug. Vorher hatten ja Banken ganz viel geschlossene Fonds vermittelt und da war halt allen auch immer so ein Argument, naja, wir als Bank, wir sind ja eine ganz große Bank und wir haben da Riesenabteilungen, die wirklich die ganzen geschlossenen Fonds bis ins Detail prüfen und dann sozusagen wir echt nur die in die Auswahl nehmen, die wirklich super sind und die richtig gut konzipiert, seriös konzipiert sind und die auch laufen werden. Naja, das Ganze hat sich dann natürlich alles als Trugschluss erwiesen, als insbesondere die ganzen Schiffsbeteiligungen alle vor die Wand fuhren. Und dann stellte sich natürlich im Nachhinein mehr und mehr raus, dass eigentlich ein ganz wichtiger Gesichtspunkt bei der Produktauswahl die Höhe der Provisionen war für die Bank und nicht unbedingt die tatsächliche Qualität des Fonds. Und ich will jetzt nicht sagen, dass das irgendwie bei Strukturvertrieben auch so läuft, aber der Gedanke, der kommt einem dann schon bei so einer Argumentation, wenn die Tekes hier behauptet, also wir haben da Riesenkapazitäten und prüfen da jedes Produkt auf Herz und Niere und ich anders herum höre, dass dann halt bestimmte Produkte besonders gepusht werden, dann ist das vielleicht mit der Qualitätsprüfung doch auch nicht ganz so weit, wie das hier dargestellt wird.
Ja, also wir nähern uns langsam auch dem Ende der Präsentation. Also die krassesten Kracher waren, glaube ich, auch schon mit dabei. Letztlich, wenn wir das Ganze nochmal zusammenfassen wollen, nimmt die Tekes uns hier jetzt nochmal die Arbeit ab. Es gibt nämlich während des gesamten Podcasts hier und während der gesamten Präsentation ging es ja um den Vergleich zwischen Vertreter und Makler. Ja? Und was ich bisher rausgehört habe, und das möchte ich nochmal einmal kurz zusammenfassen, haftungstechnisch gibt es eigentlich fast keine Unterschiede, bis auf Kleinigkeiten und Details, aber im Endeffekt kommt es in der Praxis aufs Gleiche raus. Im schlimmsten Fall greift da die Vermögensschadenshaftpflicht. Was die Freiheit und Produktauswahl und das Angebot angeht, hat man als Makler deutlich mehr. Alleine schon, weil man nicht an eine Gesellschaft oder an mehrere Gesellschaften gebunden ist, sondern wirklich frei in seiner Entscheidung ist und auch nicht weisungsgebunden ist. Was die Interessen der Kundenvertretung angeht, hatten wir auch ganz, ganz eindeutig geklärt, dass der Makler deutlich im Sinne des Kunden handeln kann, während der Vertreter und Vertriebler in seiner Handlungsfreiheit um das Interesse des Kunden zu verteidigen, ja, eingeschränkt ist, weil er eben weisungsgebunden ist und per Gesetz die Interessen seines Handelsherrn vertreten muss. Als Beispiel Produkte, die angeboten werden oder eben nicht. Und zum Schluss haben wir jetzt auch noch geklärt, dass ein Makler Bestände kaufen und verkaufen kann, während ein Vertreter das nicht in diesem Umfang oder vielleicht sogar gar nicht kann. Ne? Wenn wir jetzt noch mal auf die zwei letzten Folien schauen, die jetzt hier wirklich relevant sind, dann ist hier die Folie 27, in der drin steht Status Vertreter plus rechtlich nur gegenüber Auftraggeber verpflichtet. Ansprüche der Kunden richten sich direkt an Versicherung. Kann Zusatzdienstleistungen für Versicherung übernehmen, dadurch höhere Provision, deutlich weniger Sorgfaltspflichten während der Betreuung, Auge-Ohr-Prinzip. Minus gegebenenfalls schlechteres Image, weil rechtlich der Versicherung gegenüber verpflichtet, kann ohne Unterschrift des Kunden nicht agieren. Wenn ich diese Folie so nehmen würde und sie als Instagram-Beitrag posten würde, würde ich sagen, dass sie mindestens irreführend ist. Daniel, wie siehst du das?
Richtig. Also sozusagen die erste Aussage ist ja, wenn man es rechtlich richtig wertet, schon wieder falsch. Rechtlich nur gegenüber Auftraggeber verpflichtet, Ansprüche der Kunden richten sich direkt an Versicherung. Hatten wir ja vorhin geklärt. Sozusagen als Versicherungsvertreter, hier steht ja nicht Strukturvertriebsmitarbeiter, als Versicherungsvertreter hafte ich gegenüber dem Kunden genauso wie der Versicherungsmakler. Also das richtet sich nicht nur an die Versicherung. Als Strukturvertriebsmitarbeiter droht mir eine Regresshaftung. Da ist übrigens noch nicht mal klar, ob dann die Vermögensschadenshaftpflicht eingreift. Vermutlich greift sie ein, weil das ist ja nicht der Direktanspruch des Kunden gegen den Vertriebsmitarbeiter, sondern der Regressanspruch des Strukturvertriebs. Das ist auch nicht mehr klar. Kann die zweite Aussage, kann Zusatzdienstleistungen für Versicherungen übernehmen, dadurch höhere Provisionen. Also auch als Makler kann ich mit dem Kunden alle möglichen Dienstleistungen vergütungspflichtig vereinbaren. Das ist sozusagen, sehe ich jetzt auch nicht als Vorteil. Deutlich weniger Sorgfaltspflichten während der Betreuung sehe ich nicht so. Also sozusagen, ich würde vielleicht sagen, ein Müh weniger an Betreuungspflichten während der Betreuung für einen Versicherungsvertreter, aber mit Sicherheit nicht deutlich. Und das Auge-Ohr-Prinzip, das ist das, was wir vorhin angesprochen hatten, also in bestimmten Fällen kommt es gar nicht zur Schadensersatzhaftung, weil schon der Versicherungsanspruch gegeben ist. Das sind aber irgendwie tatsächlich eher Ausnahmekonstellationen. Also die Vorteile sehe ich hier schon nicht und die Nachteile sind richtig zutreffend dargestellt. Gegebenenfalls schlechteres Image als Vertreter und kann ohne Unterschrift des Kunden nicht agieren. Das ist beides richtig, das sind Nachteile, aber es sind eben nicht alle Nachteile. Wir hatten ja schon mehrere besprochen, also Bestandsübertragung nicht möglich, sind die Kunden des Vertriebsunternehmens oder der Versicherung und so weiter. Also das ist sozusagen, wird so der Eindruck erweckt, das seien die einzigen beiden Nachteile, ja, die hier genannt sind, aber tatsächlich sind es halt eine ganze Menge mehr.
Das ist eine ganze Palette, also geringere Provisionen, Weisungsgebundenheit und. Also wer wissen möchte, was genau gemeint ist, hört sich bitte alle vorherigen Episoden dieses Podcasts an. So, dann schauen wir uns das noch die letzte Folie an, die wir heute besprechen werden. Da steht jetzt nämlich Status Makler plus. Können Verträge durch erteilte Vollmacht einfacher umdecken? Können Verträge durch erteilte Vollmacht einfacher abschließen? Haben gegebenenfalls besseres Image, weil vom Kunden beauftragt? Minus, stehen im Doppelrechtsverhältnis Interesse des Kunden und Schutzpflicht gegenüber Versicherer, haben deutlich mehr Sorgfaltspflichten während der Betreuung, Makler haften persönlich gegenüber Ansprüchen seiner Kunden.
Genau, es ist wieder rechtlich eigentlich spiegelbildlich dasselbe zu sagen. Die Vorteile sind richtig, die drei, die genannt ist. Es ist aber, sind halt eben nicht die einzigen Vorteile. Es gibt noch eine ganze Menge mehr. Und die Nachteile, die hier dargestellt sind, die, also das erste, das kann ich schon gar nicht nachvollziehen. Als Nachteil wird dargestellt, dass man als Makler im Doppelrechtsverhältnis steht und dann sozusagen Interesse Kunden wahrzunehmen hat, aber auch Schutzpflichten gegenüber dem Versicherer. Das ist, also man, es gibt es tatsächlich, man sagt, man hat als Makler ein Doppelrechtsverhältnis, das ist aber eigentlich nur etwas zugunsten des Maklers. Das bedeutet nämlich, dieses Doppelrechtsverhältnis bedeutet, dass ich, obwohl ich eigentlich Vertreter des Kunden bin, habe ich die Kotage-Vereinbarung mit dem Versicherer und das Doppelrechtsverhältnis bedeutet, dass wenn sozusagen der Versicherer dass die Kotage-Vereinbarung kündigt, dann komme ich als Versicherer nicht aus meiner Provisionszahlungspflicht frei, weil wenn der Kunde will, dass ich ihn betreue, dann muss das Versicherungsunternehmen mir als Makler weiterhin die Provision zahlen. Das steht hinter diesem Doppelrechtsverhältnis. Aber dass sich dadurch jetzt irgendwelche Schutzpflichten, die werden ja auch nicht weiter dargelegt, welche das sein sollen, besonderen Schutzpflichten gegenüber dem Versicherer ergeben, das sehe ich nicht. Also sozusagen, natürlich darf der keine strafbare Handlung gegenüber dem Kunden, gegenüber dem Versicherer begehen als Makler. Aber also eventuell beinhaltet das die Kotage-Vereinbarung natürlich auch irgendwelche Pflichten oder so. Aber das ist jetzt sozusagen nichts Typisches, was ich als Makler habe. Haben deutlich mehr Sorgfaltspflichten. Der weitere genannte Nachteil hatten wir wieder spiegelbildlich schon gedacht. Also das ist sozusagen, ich sehe es allenfalls als ein Müh mehr Sorgfaltspflichten an während der Betreuung, aber nicht als wirklich mehr Betreuungspflichten, die man als wesentlich bezeichnen kann. Und Maklerhaften persönlich gegenüber Ansprüchen seiner Kunden ist wieder für sich gesehen richtig, aber das Gleiche gilt, hatten wir jetzt schon mehrfach gesagt, für den Versicherungsvertreter. Der haftet
ganz
genauso gegenüber dem Kunden für eine Fehlberatung wie der Versicherungsmakler.
Ja, und am Ende hat jeder immer noch den Fallschirm, nämlich die Vermögensschadenshaftpflichtversicherung. Also darf ich sagen, dass diese Folie einfach weitestgehend falsch ist?
Also falsch ist ja immer, wenn du es im Sinne einer rechtlichen Würdigung sagst, dann würde man sagen, es ist eine falsche rechtliche Würdigung, die da vorgenommen wird. Richtig, ja.
Okay.
Also es werden im Prinzip keine falschen Tatsachen behauptet, aber als Rechtsanwalt kommt man zu dem Ergebnis, dass das entweder rechtlich unzutreffend ist, was da steht, oder halt eben einen falschen Eindruck erweckt, weil, also insbesondere bei den Vorteilen, weil es so dargestellt wird, als seien das die einzigen drei Vorteile, was ja eben gar nicht.
Also um hier mal zum Schluss zu kommen, wir nehmen jetzt schon seit einer ganzen Weile auf und wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte der Präsentation. Hier kommen noch eine ganze Menge Dinge, die mit TKS internen Sachen zu tun haben, Face-Out-Modell, Provisionen, die verdient werden oder nicht verdienen und so weiter und so fort. Wenn wir das alles jetzt noch besprechen würden, würde das Ganze den Rahmen einer Podcast-Episode deutlichst sprengen. Deshalb hier ein Aufruf an alle Zuhörer, falls ihr Bock auf Teil 2 habt, gebt einfach Bescheid, dann werde ich prüfen, ob wir es nochmal schaffen werden, die beiden Gentlemen hier an den Tisch zu kriegen und darüber zu sprechen. Ansonsten möchte ich das Ganze an dieser Stelle jetzt hier zum Ende kommen lassen, weil ich denke, das ist ein guter Schlusssatz. Wir haben uns alle Vorteile und alle Nachteile angeschaut. Wir haben uns alle wichtigen Aspekte der Präsentation angeschaut, aus rechtlicher Sicht, aus vertrieblicher Sicht, und sind letztlich zu dem Ergebnis gekommen, dass es bis auf die Vorteile, die ein Makler hat gegenüber einem Vertreter, keine wesentlichen Unterschiede gibt oder zumindest nicht solche, die so relevant wären, als dass man sagen könnte, okay, das ist jetzt ein Argument dafür, um im Vertrieb zu sein. Ich für meinen Teil habe jetzt nach 28 Folien TKS-Präsentation immer noch keinen Bock, Vertriebspartner bei der TKS zu sein. Samuel, hat sich das bei dir inzwischen geändert?
Nee, ich muss nur schmunzeln. Bin sehr zufrieden mit meiner derzeitigen Situation.
Ja, ich denke, Daniel ist auch zufrieden. Der wird wahrscheinlich
Vertriebspartner bei der TKS. Ich wollte noch ergänzend anmerken, wir haben ja jetzt tatsächlich so wichtigsten Folien sind wir tatsächlich durchgegangen. Die dahinter kommen, sind nicht mehr ganz so provokativ. Da geht es mehr um die internen Vergütungsstrukturen bei TKS. Also das hat nicht mehr so ein Provokationspotenzial, weil halt nicht mehr TKS irgendjemand anders gegenübergestellt wird, also einem Versicherungsmakler oder einem anderen Unternehmen oder wie auch immer. Das ist sozusagen die interessanten Folien, die sind wir tatsächlich schon jetzt durchgegangen.
Ja, genau deshalb sage ich, dass es an dieser Stelle eine gute Sache ist, wenn wir jetzt hier zum Ende kommen. Von meiner Sicht aus vielen, vielen, vielen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Samuel, vielen Dank für deine Erfahrungsberichte aus der TKS-Zeit. Daniel, vielen, vielen Dank für deine rechtliche Expertise, so rum, das ist jetzt der richtige Terminus. Ich freue mich riesig darüber, dass ihr hier im Podcast wart und würde mich freuen, wenn die Zuhörerschaft ein Part 2 wünscht, dass wir zumindest nochmal einen kurzen Abriss über die anderen Folien durchschauen und dann gucken, ob wir daraus was machen können. Oder vielleicht ergeben sich ja aus der Zuhörerschaft noch konkrete Fragen zu Haftungsthemen und so weiter und so fort, die gerne an mich persönlich über zum Beispiel Instagram geschrieben werden können. Ich sammle die dann und werde dann prüfen, ob wir dann eine qualifizierte Antwort in Form von einer Podcast-Episode eines Rechtsanwalts erhalten können oder nicht. Gentlemen, danke schön, dass ihr dabei wart.
Sehr gerne.
Danke.
Auf Wiederhören und viel Spaß. Allen Zuhörern dieses Podcasts wünsche ich erstmal ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest, wunderschöne Weihnachtsfeiertage und allem voran einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023. Denkt über eure Ziele nach, stellt euch die Frage, welcher Karriereweg für euch in 2023 der richtige sein wird und genießt einfach mal die Zeit, die jetzt zwischen den Jahren mit reinkommt. Für den Podcast hier war das die letzte Episode für das Jahr 2022. Wir gehen jetzt in die Winterpause und eine neue Episode erwartet euch direkt im Januar. Auf Wiederhören. Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst, teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korsuk.